Die Predigt, die umwandelnde Kraft Gottes, wurde am Samstag, den 11.09.1965 in Phoenix, Arizona, gepredigt. Übersetzt wurde diese Botschaft von Samuel Suter. Guten Morgen, Freunde. Die Shakarian-Familie und Bruder und Schwester Williams kennen die Vision, welche ich ungefähr 3 oder 4 Jahre vor der Krankheit von Chester Shakarian hatte, und so ist es nun geschehen. Als ich das letzte Mal hier war, ich glaube, es war im Januar, damals, als mir jener katholische Geistliche, Bischof Stanley, seine Bibel brachte, da hatten einige prophezeit: Meine Tochter, du bist geheilt. Und er wusste, dass mir in der Vision gezeigt worden war, dass sie nicht geheilt werden würde. Sie wird zwischen 3 und 4 am Morgen sterben, so war es mir gezeigt worden. Könnt ihr euch daran erinnern? Zwischen 2 und 3 Uhr. Und ich konnte es Demos nicht erzählen, doch ich erzählte es seiner Stiefmutter, gerade in jenem Zimmer dort drüben. Ich sagte, es wird nicht mehr besser werden mit ihr. Frau Shakarian sagte, aber es haben doch alle prophezeit, es würde besser. Ich sagte, natürlich könnte auch ich verkehrt sein, doch ich sage, es wird nicht mehr besser werden mit ihr. Vor ungefähr 3 Jahren habe ich vielen von der Vision erzählt. Ich hatte gesehen, wie sie um ihr Leben lief, dann stieg sie in ein Bett. Sie erhob ihre Hände und schrie nach mir, und es war mir nicht möglich, zu ihr zu gelangen. Dann sah ich sie sterben, und ich schaute und sah etwas. Es war eine Uhr, und etwas sagte zu mir, es wird zwischen 2 und 3 Uhr geschehen. Und der Bischof sagte damals, nun, ich werde die Sache einfach beobachten, um zu sehen, wie es kommen wird, und nun ist es also geschehen. Es tut uns allen wirklich leid. Ich habe den Eindruck, dass die Gemeinde in Schwester Shakarian einen großen Menschen verloren hat. Sie war eine große Sängerin, eine geisterfüllte Frau. Ich war damals bei ihrer Mutter, als sie geheilt wurde. Sie war für mich einer der ersten Kontakte, die ich mit der Westküste hatte. Damals lag sie im Koma und war ganz aufgeschwollen. Und der Arzt sagte, seid nun alle ganz ruhig, wenn ihr betet. Macht nicht zu viel Lärm, die Frau ist am Sterben. Ich sagte, jawohl, Herr. Und er sprach andauernd weiter. Ich hatte nicht einmal die Möglichkeit, meinen Mund zu öffnen. Und es war Bruder Demos, der zu mir sagte, ich solle doch die Treppe hinaufgehen. Und da ging ich die Treppe hinauf. Florence, welche damals ein hübsches Mädchen war, kniete mit einigen Frauen am Boden und betete. Und ich ging hinüber und betete für die Mutter. Ich sagte ihr, sie werde wieder gesund werden. Und so geschah es. Sie ist dann einige Jahre später gestorben. Gott beantwortet also unsere Gebete. Wir wissen es und wir glauben, dass wir alle durch den Willen Gottes hergekommen sind. Wir haben denselben Glauben. Einer nach dem anderen werden wir jenes Tor durchqueren. Aus diesem Grund sind wir auch heute Morgen hier, in dieser Versammlung der christlichen Geschäftsleute. Wir wollen von jenen Dingen sprechen und uns dafür zubereiten, denn wir wissen, dass sie bestimmt auf uns zukommen werden. Nun, Schwester Florence war eine junge Frau. Sie war 42 Jahre alt, so hat es mir eben Bruder Williams erzählt. Doch sie wusste vor den anderen, dass sie jene Krankheit hatte, denn ich hatte von ihr eine Vision gehabt und ich hatte gesehen, wie es enden würde. Und so musste es dann sein. Gott weiß über alles. Und bevor sie ging, sah sie Jesus im Zimmer. Wir wollen nun nicht für sie beten, denn das haben wir so oft getan. Wir wollen Gott einfach für das inspirierende Leben danken, welches sie unter uns gelebt hat. Unsere Schwester Shakarian hat uns alle inspiriert. Wir wollen für Bruder Demos und Schwester Rose beten und daran denken, dass sie in ihrem Leben wirklich einen schweren Schlag erhalten haben. Ich kann Bruder Demos wirklich nachfühlen, denn ich hatte einen Vater, einen Bruder, eine Frau und ein Kind, welche kurze Zeit nacheinander gehen mussten. Ich weiß, wie es ihm heute Morgen zumute ist. Nun, wenn ihr einmal in der gleichen Situation gewesen seid, könnt ihr wirklich Mitgefühl haben. Lautsprechersystem pfeift. Entschuldigt bitte, ich habe das aus Versehen einen Knopf berührt. Ich wollte nicht zu laut sein. Wir wollen uns einen Augenblick erheben und unsere Häupter zum Gebet neigen. Himmlischer Vater, wir haben uns heute Morgen versammelt, um dich anzubeten und um dir zu danken und dich zu preisen, weil du uns Jesus als unseren Erlöser gesandt hast, damit wir eine Hoffnung haben, wenn unser Leben vorüber ist. Während unserer ganzen Lebenszeit sehen wir, wie ungewiss unser Leben ist. Und wenn wir sehen, in welch einen jämmerlichen Zustand unsere Leiber gekommen können, dann sind wir froh, Vater, dass wir nicht alle Zeit hier bleiben müssen. Du hast durch die Täler des Todes einen Fluchtweg gemacht. Und wir sind heute Morgen so dankbar, Vater, für jenes Leben, welches noch vor einem Jahr für uns gesungen hat, für Schwester Florence Shakarian, so wie wir sie kannten. Und du hast uns ja schon vor vielen Jahren gesagt, dass dieses geschehen werde, damit es für uns kein zu großer Schock sein musste. Und wir wissen, dass das, was du sagst, wahr ist. Und auch dein Wort sagt, die Tage eines Mannes, der von einer Frau geboren worden ist, sind wenige und sie sind voller Probleme. Herr, wir wissen, dass auch das die Wahrheit ist. Wir wissen, dass wir alle durch jenes Tal gehen müssen. Wir danken dir also für ihr Leben, welches auf Erden gewesen ist. Und durch einen Glauben, der weiß, wissen wir, dass sie heute Morgen aus diesem miserablen Pesthaus in einen herrlichen Leib gegangen ist, in einen Leib, der niemals krank werden kann. Ihr Talent des Singens, ihre Stimme, die sie hatte, und ihr Geist, der so reichlich in die Gnade mit Christus gehüllt ist. Wenn sie heute Morgen zurückkehren könnte, dann würde sie das auf keinen Fall tun wollen. Sie möchte nicht mehr durch all die Dinge hindurchgehen. Sie hat die Dinge nun überstanden und ist bei ihrer Mutter und bei ihrem Vater. Sie haben ihr Kind nach Hause gerufen. Und so danken wir dir. Wir beten auch, dass du unseren geliebten Bruder Shakarian trösten mögest. Wir kennen das Leben, das er lebte, und auch die Qualen, durch welche er in der letzten Zeit hindurchgegangen ist, und wir wissen, wie es ihm zumute ist. Wir sehen, wie ihm sein Haar ausfällt, wie die Schultern einfallen, und trotzdem versucht er, auf dem Feld zu bleiben für Gott. Herr, wir beten, dass du es ihm gewähren mögest. Wir beten für alle, welche über ihren Heimgang betrübt sind. Herr, während wir über diese Dinge nachdenken, wollen wir daran denken, dass auch wir eines Tages gehen müssen. Bring dies von Neuem in unser Bewusstsein, während wir nun in der Gegenwart des Herrn Jesus beisammensitzen. Gewähre, dass wir über unsere Leben Inventar machen, dass wir uns prüfen, ob wir unter dem Blut und im Glauben sind. Gewähre es, Herr. Herr, ich bete, dass du mir helfen mögest, unter diesen Umständen heute den Menschen eine kleine Botschaft zu bringen. Herr, stärke mich, denn ich brauche es. Herr, ich bete, dass du es gewähren mögest. Und möge etwas gesagt werden, das dich ehrt. Und wenn noch irgendwelche heute Morgen unsere Stimmen hören, solche, die für die kommenden Stunden noch nicht bereit sind, möge dies die Zeit sein, in der sie sich völlig dem ausliefern, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Unserem Herrn Jesus Christus, denn wir bitten es in seinem Namen. Amen. Wir sind soeben aus dem östlichen Teil unseres Landes zurückgekommen und ich habe mir etwas geschadet, da ich durch all die große Freundlichkeit der Leute in den Bergen zu viel essen musste. Ich wurde krank und fühlte mich in dieser Woche nicht so gut. Betet also für mich. Zu viele Opossums, sagt jemand. Was hast du gesagt? Zu viele Opossums. Bruder Karl sagte, zu viele Opossums. Er hat einen Sinn für Humor und ich glaube gerade, das brauchen wir jetzt. Davon weiß ich nichts, Bruder Karl, doch ich habe eine ganze Menge Eichhörnchen gegessen. Wenn ihr also heute Morgen für jemanden beten möchtet, dann würde ich es jetzt gewiss schätzen, wenn einige eurer Gebete mir gelten würden, denn ich brauche sie. Doch nun wollen wir rasch ins Wort hineingehen. Ich möchte euch nicht zu lange hier halten, denn ich glaube, wir sind heute Morgen an einer Telefonübertragung angeschlossen, welche über das ganze Land geht. Es geht von der Ostküste bis zur Westküste, vom Norden bis zum Süden. Auch nach Phoenix wird es übertragen, überall wo Versammlungen sind. Sie versammeln sich in den Gemeinden und in Heimen, wo sie sagen, die Übertragung sei so besser als durchs Radio. Meine Frau, welche letzte Woche von Tucson nach Indiana kam, sagte, sie habe mich dort so deutlich gehört, wie wenn ich mitten im Zimmer gestanden wäre. Wir beten also, dass Gott alle segnen möge, welche heute Morgen angeschlossen sind, wo sie auch sein mögen. Dort oben in New York wird es nun Abend sein. Überall im Land ist nun eine andere Zeit. Wir möchten nun aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs die beiden ersten Verse lesen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. So der Herr will, möchte ich mein Thema, die umwandelnde Kraft Gottes, aus diesem Text nehmen. Dass ihr euch nicht diesem Weltlauf anpasst, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dies ist ein alter, bekannter Text, den viele von euch Hirten in der Zeit eures Dienstes gebraucht habt. Der Text wurde verwendet, seit er geschrieben worden ist. Doch etwas ist mir dem Wort Gottes, es wird niemals alt werden. Dieses Wort Gottes ist während beinahe 2000 Jahren von Männern und Predigern gelesen worden, und es wird niemals alt. Ich selbst habe diesen Text nun ungefähr 35 Jahre gelesen und ich finde jedes Mal etwas Neues, wenn ich diesen Text lese. Etwas, das ich vorher übersehen habe, denn es ist inspiriert. Es ist Gott in Buchstabenform. Es ist die Eigenschaft Gottes, welche reden, und es ist auf dem Papier festgehalten. Oft sagen die Leute, Menschen haben doch diese Bibel geschrieben. Nein, die Bibel selbst sagt, dass Gott die Bibel geschrieben habe. Es ist das Wort Gottes. Und sie kann sich niemals irren. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte werden nie vergehen. Und da es Gott ist, kann sie niemals fehlgehen, denn sie ist ein Teil von ihm. Und wenn du ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist, dann bist du ein Teil von ihr. Und das macht dich zu einem Teil von ihm. Aus diesem Grund kommen wir zusammen und haben um das Wort Gottes Gemeinschaft miteinander. Gestern schaute ich im Wörterbuch nach, was das Wort verändern, in der englischen Bibel steht dafür das Wort transformed, umgestaltet, umwandeln, umformen, verwandeln, verändern, bedeutet. Und im Wörterbuch steht, dass damit gemeint ist, dass etwas verändert wird. Es wird verändert, anders gemacht, als es vorher gewesen ist. Der Charakter und alles wird dabei verwandelt, umgewandelt, transformiert. Und heute Morgen dachte ich über Genesis 1 nach, wie die Welt ohne Form wüst und leer war, und Finsternis war über der Erde. Und es war nichts anderes als ein vollständiges Chaos. Und als die Erde in diesem Zustand war, da bewegte sich der Geist Gottes über den Wassern, und dann veränderte sich das ganze Bild von einem völligen Chaos in den Garten Eden. Dies ist die umwandelnde Kraft Gottes. Eine Kraft, welche etwas nehmen kann, das nichts ist, um daraus etwas Wunderbares zu machen. Die umwandelnde Kraft Gottes. Und durch das Lesen der Schrift begreifen wir, dass es 6000 Jahre dauerte, bis Gott Eden geschaffen hatte. Nun, vielleicht hat es nicht so lange gedauert. Wir vermuten das nur, weil die Schrift sagt, dass bei Gott ein Tag ist wie 1000 Jahre auf Erden. So wäre es, wenn Gott die Zeit zählen würde. Und so sagen wir, dass es 6000 Jahre dauerte, bis er die Welt gemacht hatte. Und er pflanzte allen guten Samen auf die Erde. Alles, was da war, war vollkommen. Wenn Kritiker die Genesis lesen, dann beginnen sie das Buch zu kritisieren. Denn es scheint, wie wenn es sich andauernd wiederholen und widersprechen würde. Doch bevor wir in unseren Text hineingehen, sollten wir beachten, dass Moses die Dinge in einem Gesicht sah. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Gott sprach zu Moses von Angesicht zu Angesicht, von Mund zu Ohr. Nur mit keinem Menschen hat er so gesprochen, wie er mit Mose sprach. Mose war ein großer Prophet. Er war einer der größten aller Propheten. Er war ein Typ auf Christus und Gott kann sprechen. Er hat eine Stimme. Sie wurde gehört. Gott kann sprechen und Gott kann schreiben. Gott hat die 10 Gebote mit seinem eigenen Finger geschrieben. Eins schrieb er mit seinem Finger an die Mauern Babylons. Einst kam er hinunter und schrieb mit seinen Fingern in den Sand. Gott kann sprechen, Gott kann lesen, Gott kann schreiben. Gott ist die Quelle aller Gnade und aller Kraft. Und in Gott ist die Quelle aller göttlichen Weisheit. Darum wissen wir, dass er der einzige Schöpfer ist, den es gibt. Es gibt keinen anderen Schöpfer als Gott allein. Satan kann nicht schöpfen. Er kann das nur verdrehen, das geschaffen worden ist. Doch Gott ist der einzige Schöpfer. Und er schuf durch sein Wort. Er sandte sein Wort. Und so hat er allen Samen, die er auf die Erde setzte, durch sein eigenes Wort geformt. Denn nichts anderes war da, um Samen daraus zu machen. Er hatte sie an ihrer Stelle gelegt und sie lagen unter dem Wasser. Er sagte einfach, es soll dies werden und es soll jenes werden. Wir wissen, dass es oft scheint, wie wenn sich die Bibel wiederholen würde. Doch wie wenn sie etwas sagen würde, das sie eigentlich nicht sagt. Wir sehen zum Beispiel, dass in 1. Mose geschrieben steht, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und dann fährt er weiter, und viele Dinge geschehen auf der Erde. Dann sehen wir, dass kein Mensch da war, um die Erde zu bebauen. Dann schuf Gott den Menschen aus dem Staub der Erde. Das war ein anderer Mensch. Und er blies den Geist des Lebens in ihn, und er wurde eine lebendige Seele. Der erste Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen, und Gott ist Geist. Johannes 4 sagt, Gott ist ein Geist, und jene, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist ein Geist, und der erste Mensch, den er schuf, war ein Geistmensch, und er war im Bilde Gottes und gottähnlich geschaffen worden. Und dann setzte er jene Menschen ins Fleisch, und der Mensch fiel, und dann kam Gott herab und wurde wie ein Mensch, damit er den gefallenen Menschen erlösen konnte. Meiner Meinung nach ist dies die wahre Evangeliumsbotschaft. Nun, Gott hatte in 6000 Jahren all jene wunderbaren Samen gepflanzt, das heißt, er hat sein Wort gesprochen. Es soll so sein, jenem Baum soll dort sein. Das soll so sein. Alles war vollkommen. Es war einfach gut und er gab jedem Samen den Befehl, sich in jene Pflanze zu verwandeln, welche das Wort Gottes in ihm hineingesprochen, in jene Art des Lebens, welche das Wort Gottes für ihn bestimmt hatte. Wenn es ein Eichenbaum sein musste, dann musste der Same einen Eichenbaum hervorbringen. Wenn es eine Palme sein musste, dann musste eine Palme hervorgebracht werden. Es musste einfach so sein, da der große Schöpfer sein Wort hervorgehen ließ. Und der Wortsame lag dort, bevor der wirkliche Same geformt werden konnte. Und das Wort formte den Samen. Seht, er hat die Welt aus unsichtbaren Dingen geschaffen. Er hat die Welt durch sein Wort gemacht. Gott hat alle Dinge ins Dasein gesprochen. Und da Gott, der Schöpfer aller Dinge, ins Dasein sprach, muss er eine vollkommene Welt gewesen sein. Es war ein wundervoller Ort. Auf Erden war ein wahres Paradies. Und wie alles irgendwo eine Zentrale oder ein Hauptquartier hat, so hat auch Gott ein Hauptquartier. Diese Versammlung hat ein Hauptquartier. Dieser Bezirk hat ein Hauptquartier. Auch dieses Land, in dem wir leben, hat ein Hauptquartier. Auch jenes große Eden hatte ein Hauptquartier. Und jenes Hauptquartier war im Garten Eden. Und in Eden, östlich des Gartens. Und Gott setzte seinen Sohn und die Braut seines Sohnes auf die Erde, um über die ganze große Schöpfung auf Erden zu regieren. Gott war der Vater Adams. Aufgrund der Schrift war Adam der Sohn Gottes. Er war der Sohn Gottes. Und Gott machte aus einem Teil seines eigenen Leibes eine Gehilfin für ihn. Vielleicht aus einer Rippe über seinem Herzen, so dass sie ihm wirklich ganz nahe stand, so machte er ihm eine Gehilfin. Sie war damals wirklich noch nicht seine Frau. Ebenso wenig war er damals schon ihr Mann. Er hatte es eben erst gesprochen. Und dort begannen dann die Probleme. Satan fand sie vor Adam. Alles war einfach sein Wort, das er gesprochen hatte. Ich erwähne das nur, doch ich möchte nicht zu viel Zeit dafür aufwenden. Vielleicht sind einige von euch ein wenig verwirrt über die Botschaft, die ich heute von Gott habe, die Sache über den Schlangensamen. So der Herr will, möchte ich eines Tages nach Jeffersonville zurückgehen, um über das ganze Thema eine 6-stündige Botschaft zu bringen, damit alles geklärt ist. Seht, ich möchte es einfach in der Form bringen, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Die Botschaft ist, so spricht der Herr. Die Sache ist ebenso wahr, wie ich schon vor vielen Jahren Schwester Florence sah, bevor sie hinwegging. Seht, es ist die Wahrheit, vielleicht wird es jetzt missverstanden. Wenn jemand zu mir käme, um etwas zu bringen, das etwas völlig Gegensätzliches ist, dann könnte ich auch etwas falsch verstehen. Ich möchte nichts kritisieren, was irgendjemand sagt. Wir sind nicht da, um einander zu kritisieren. Ich danke dem Herrn, dass ich dessen nicht schuldig bin. Ich habe Sünde und Unglaube kritisiert, doch nicht einzelne Menschen. Das tue ich nicht. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir kämpfen und kommen alle dorthin, wo Schwester Florence gestern Morgen hingekommen ist. Und ich bin nicht dazu da, um einen Bruder oder eine Schwester zu kritisieren, die nicht mit euch einig sind. Nein, fern sei es von mir, so etwas zu tun. Ich glaube nicht, dass ihr ein Tonband findet, auf dem mich jemand in diesem Zusammenhang beim Namen nannte. Wenn ich auch oft gefühlt habe, dass diese oder jener verkehrt ist, doch das steht zwischen ihnen und Gott. Doch was in Bezug auf die Sünde verkehrt ist, doch ein Missverständnis muss keine Sünde sein. Es ist einfach ein Missverständnis der Menschen. Ich glaube, jeder von uns hat das Recht, sich so auszudrücken, wie er es versteht. Nun, dieser große Schöpfer hatte also seinen geschaffenen Sohn hingestellt. Nun, Adam war der erste geschaffene Sohn. Jesus war sein einziger eingeborener Sohn. Seht, er wurde von einer Frau geboren. Doch Adam kam in der Schöpfung direkt von der Hand Gottes. Das Hauptquartier mit seinem Sohn und dessen Braut sah so vollkommen aus. Dort war ein Mann, das Haupt von allem, sein eigener Sohn mit seiner Braut. Und jeder Same war vollkommen, die Palmen, die Eichen, das Gras, die Vögel und alle Tiere. Und alles war in völliger Übereinstimmung mit dem Gebot Gottes. Verändert eure Natur nicht. Jeder Same bringe seine eigene Art hervor. Eiche werde nie in einen anderen Baum gekreuzt. Palme werde nie in etwas anderes verdreht. Jeder Same bringe seine eigene Art hervor. Und er überwachte es durch die Zeiten hindurch. Und er hatte das Wort gesprochen, und seine große schöpferische Kraft hatte alle Dinge, die hervorkamen, geformt, auch den Mann und die Frau. Und sie waren das Haupt, denn sie waren etwas Besonderes über allen Rassen. Und er stellte sie unter dieselbe Sache, unter die er auch die Bäume, die Tiere und alles gestellt hatte, unter sein Wort. Unter keinen Umständen sollten sie jenes Wort brechen. Sie müssen dabei bleiben. Nehmt nie etwas davon weg und fügt nie etwas hinzu. Ihr müsst durch dieses Wort leben. Und wenn diese große Schöpfung in jenem Zustand geblieben wäre, dann hätte uns unsere Schwester Shekarin heute Morgen nicht verlassen müssen, wenn Gottes Haushalt in jedem Zustand geblieben wäre. Und ich glaube, wir sind unterwegs, wir gehen dorthin zurück. Wir gehen an jenen Ort zurück. Wohin? An jenem 7. Morgen, als Gott dies alles anschaute, da sagte er: Es ist gut, ich bin damit zufrieden. Ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und alles ist nun unter Kontrolle. Und ich habe mein Vertrauen in meinen Sohn und in seine Frau gelegt. Ich habe sie zum Haupt über alles gesetzt, damit sie darüber wachen, damit alles in Ordnung ist und jeder Same seine eigene Art hervorbringt. Und er hat die Kraft, um es zu tun. Und Gott sprach: Nun, es ist alles so gut, es kann nichts anderes sein, denn es ist mein eigener Wunsch. So ist es, wie ich es haben möchte. Und ich habe es in dieser Weise gesprochen, und mein Wort hat es genauso hervorgebracht, wie ich es wollte. Und hier ist es nun. Alles ist gut, und die Bibel sagt, Gott ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken. Nun, und alles war unter Kontrolle, um seine eigene Art hervorzubringen. Nun denkt daran, hervorzubringen. Wenn er den Samen in die Erde legt, dann kann der Same nur durch die Kraft des Lebens, welche in ihm ist, hervorkommen. Diese verwandelt es von einem Samen in eine Pflanze. Oder was es auch werden muss, seine umwandelnde Kraft. Nun, Gott legt den Samen mit den vorhandenen inneren Anlagen und mit der inneren Kraft hinein, damit er das werden würde, was er sagt. Und solange er in dieser richtigen Gruppe bleibt, kommt genau das hervor, was Gott sagte. Es musste so sein, denn Gott hat ihn in jener Weise gemacht. Und er hatte einen Kanal gemacht, alles was in seinem Kanal bleibt, in seiner Linie des Wortes, das muss genau das hervorbringen, was das Wort sagt. Davon kann es sich nicht entfernen. Es ist genau richtig kanalisiert. Und er legte alles unter die Obhut seines eigenen Sohnes, damit es so sei. Denn Gott sagte, alles ist gut, ich will einfach ruhen. Und jeder dieser Samen hat die Kraft in sich selbst, um sich in jener Art zu verwandeln, welche ich wünsche. So muss es kommen, denn ich habe jedem Samen verwandelnde Kraft gegeben. In seinen Anlagen liegt genau das, was er braucht, um genau das aus sich zu machen, was ich möchte, um das zu werden, wozu ich ihn bestimmt habe. Gott hat sich nie verändert, er ist heute noch derselbe wie damals. Gott ist entschlossen, etwas zu tun. Er wird es nicht tun, nichts wird ihn aufhalten können. Er wird es tun. Nun, nachdem alles so gut und in Ordnung war und Gott sah, dass alles gut war, dann kam der Feind. Gott gab Kraft für die Umwandlung. Und jener andere Kerl hatte Kraft, um zu verformen. Nicht Kraft zur Umformung, sondern zur Verformung. Alles Verformte ist aus der ursprünglichen Form gebracht. Alles Verkehrte ist dann getan worden. Etwas Verkehrtes ist dann getan worden. Als ich vor einigen Jahren auf einem Kontrollgang war, ging ich durch ein Kornfeld. Dort sah ich einen Ast im Kornfeld, den der Wind von einem Baum gebrochen hatte. Der Ast lag auf dem Korn und das Korn versuchte sein Bestes, um so zu wachsen, wie es wachsen sollte, doch es wurde verformt, denn etwas war ja geschehen. Der Ast lag auf den Halmen. In den Kornfeldern gibt es auch wilde Wicken, Unkraut, das sich beim Wachsen um die Halme schlingt. Frauen und Männer gingen früher mit einer Hacke durch die Felder und rissen das Unkraut aus. Denn wenn man aus jenen Winden nicht ausriss, dann nahmen sie Überhand, wuchsen um das Korn und wurden immer stärker. Sie wurden so stark, dass sie das Korn zusammenzogen, bis es deformiert wurde. Sie zogen es zusammen, sie schlangen sich um sie selbst und verformten das Korn von was es war. Von dem, was es war, war in etwas anderes. Es ist dann immer noch Weizen, doch es ist ein deformierter Weizen. Und wir sind alle immer noch im Bilde Gottes. Doch als Söhne Gottes sind einige dermaßen deformiert oder verformt, dass sie im Gegensatz zu seinem Wort und seinen Wegen wandeln, welche er für unseren Wandel bereitet hat. Die Welt zieht uns vom Weg hinweg, sie zieht uns eng an sich hinweg vom geraden und schmalen Band, welches in uns gepflanzt ist, um Söhne und Töchter Gottes zu sein. Die Sünde hat diese üble Sache den Söhnen und Töchtern Gottes angetan. Der Verformer. Ich weiß, dass es eigenartig klingt, von der Sache in dieser Weise zu sprechen, verformen. Doch das ist es, was er getan hat. Er hat alles verformt oder verdreht. Der Ausdruck verdrehen bedeutet etwas verändern. Etwas machen, das nicht mehr so ist, wie es war. Und verformen ist dasselbe, etwas wird verformt und anders gemacht. Es ist verformt, wenn es auch noch derselbe Same ist. Wir haben herausgefunden, dass dieser Verformer gleich viel Zeit zur Verformung hatte, wie Gott Zeit hat, um umzuformen, um zu verwandeln. Nun, Satan pflanzte seinen Samen, es war eigentlich nicht sein Same, der Same der Schlange, im Garten Eden. Seit jener Zeit hatte er 6000 Jahre Zeit, um den Samen Gottes, das Wort Gottes, zu verformen. Er machte etwas anderes daraus. Schon damals, als Eva ihm zuhörte, gab er ihr nur eine kleine Bemerkung dazu. Denkt daran, dass Satan zuerst die Schrift so deutlich zitiert, wie man nur konnte. Gott sagte, dass ihr nicht von jenem Baum im Garten Eden essen sollt. Seht ihr? Ihr sollt nicht von jenem Baum essen. Und denkt nun daran, dass Eva sagte, ja, wir können von jedem Baum essen, doch der Baum, der in der Mitte des Gartens ist, den dürft ihr nicht einmal berühren. Beobachtet ihn doch, wie er in seiner Botschaft jenes Wort nur ein wenig vertrete. Eva sagte, Gott hat gesagt, wenn wir es tun, dann werden wir am selben Tag sterben. Satan sagte, oh, gewiss werdet ihr nicht sterben. Seht, er war ein Mann und sagte, oh, tu es doch jetzt. Ihr seid doch etwas unwissend. Ihr wisst wirklich noch nicht alle Dinge. Doch wenn ihr da mitmachen würdet, dann würdet ihr Weisheit haben. Ihr hättet dann Wissen. Ihr würdet dann wissen, was gut und böse ist, und ihr wäret wie Götter. Wenn ihr nur von der Weisheit nehmen würdet, welche ich habe. Ich weiß doch, ihr wisst nicht. Es ist in Ordnung, wenn man Wissen hat. Doch wenn die Weisheit im Gegensatz zur Weisheit Gottes ist, wenn es nicht korrekte Weisheit von Gott ist, göttliche Weisheit, dann ist es vom Teufel. Wenn es natürliche Weisheit ist, ich frage nicht danach, wie viel Wissenschaft und Bildung wir haben, was es auch sei, es ist vom Teufel. So der Herr will, werde ich es euch in einigen Minuten beweisen, es ist vom Teufel. Zivilisation ist vom Teufel. Alle Kultur auf der Erde, alle Kräfte der Wissenschaft und alles, es ist vom Teufel. Es ist sein Evangelium des Wissens, das er schon im Garten Eden predigte. Er hat jenes Wissen genommen, jenen vertreten Wissen, welches im Gegensatz zum Wort, zum Willen und zum Plan Gottes ist. Er hat 6000 Jahre zur Verfügung, um genau das zu tun, was Gott tat. Nur in einer vertreten Weise. Er brauchte die gleiche Zeitspanne, um sein eigenes Eden hervorzubringen. Nun hat er sein Eden auf Erden und es ist voll von Weisheit und Wissen. Weisheit, Wissen und Wissenschaft war schon am Anfang sein Evangelium. Niemals hat Gott auf solche Dinge Gewicht gelegt. Ich möchte, dass ihr einen Augenblick aufpasst. Er tat jene Dinge und deshalb war er ein Mann von weltlicher Weisheit. Es ist schwer, diese Dinge zu sagen. Es ist sehr schwer, denn ich spreche zu Menschen, welche dieselben Gefühle haben wie ich. Und ich, wie ich auch viele Jahre gedacht habe. Doch seit der Öffnung jener sieben Siegel, als jene sieben Siegel herabkamen, gerade hinter jenem Berg, dies ist die Bibel, ein neues Buch geworden. Da die Dinge, welche verborgen waren, geoffenbart worden sind, wie es Gott in Offenbarung 10 versprochen hat. Und wir sind die bevorrechtigten Menschen auf der Erde, welche Gott erwählt hat, damit wir diese Dinge sehen und verstehen können. Es ist nicht irgendein Mythos und auch nicht das fleischliche Gehirn eines Menschen, der etwas hervorbringen will. Es ist das Wort Gottes, das hervorgebracht wurde. Es hat bewiesen, dass es die Wahrheit ist. Nicht durch die Wissenschaft wurde es bewiesen, sondern durch Gott. Wie ich schon früher in einer Botschaft sagte, benötigte Gott niemanden, um sein Wort auszulegen. Er ist sein eigener Ausleger. Er sagte, dass es geschehen werde und dann geschieht es. Dies ist die Weise, in der er es auslegt. Er bestätigt es, das ist die Auslegung. Vor einigen Jahren sagten die anderen Gemeinden zu uns Pfingstleuten, dass wir verrückt seien, der Heilige Geist gehöre der Vergangenheit an. Doch wir haben herausgefunden, dass die Verheißung Gottes all denen gilt, welche glauben und nun wissen wir es besser. Seht, die Sache hat sich Stück um Stück geöffnet. Und so hat er auch verheißen, dass die Geheimnisse, welche in allen Gemeindezeitaltern erfüllt waren, genau am Ende der Zeit geoffenbart würden. Und jetzt hat er sie uns kundgetan. Wir sind in der Endzeit, wir sind jetzt angekommen. Nun, Satan ist der Urheber der Zivilisation, der Kultur. Er ist der Urheber der Wissenschaft. Er ist der Urheber der Bildung. Ihr sagt nun, ist das wahr? Nun gut, lasst uns nun Gottes Wort lesen. Lasst uns ins vierte Kapitel der Genesis zurückgehen. Nur einen Augenblick. Im 1. Mose, 16. Vers des 4. Kapitels, wird uns gesagt, was Gott am Anfang getan hat, wie er den Fluch auf den Menschen und auf die Frau gebracht hat. Er sagte ihnen, was geschehen würde. Er legte den Fluch nicht auf Adam, sondern er verfluchte die Erde wegen Adam. Und dann sehen wir, dass Eva Zwillinge bekam. Einer der beiden war von Satan und der andere war von Gott. Ihr sagt nun, oh nein, 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 Bruder Brenham, nur einen Augenblick, zeig mir nun eine Schriftstelle, in der gesagt wird, dass Kain der Sohn Adams gewesen sei. Ich werde euch in der Bibel die Stelle zeigen, wo geschrieben steht, Kain war von dem Bösen, nicht von Adam. Lasst uns zuerst von Anfang des 4. Kapitels lesen und beachtet, wie sie empfängt. Und Adam erkannte sein Weib Eva, sie aber empfing und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann bekommen mit der Hilfe des Herrn. Natürlich musste es so geschehen, was es auch ist, auch wenn es von einer Prostituierten kommt, von wem es auch kommen mag, es muss von Gott kommen. Denn es ist sein Same und es ist das Gesetz seines Samens, es muss hervorbringen. Ob es nun schlecht oder perverser Same ist, was es auch ist, es muss hervorbringen. So lautet sein Befehl. Und weiter gebar sie seinem Bruder Abel. Es steht nicht, dass er sie noch einmal erkannt hätte. Adam erkannte sein Weib und sie gebar den Kain und sie gebar auch den Abel. Satan war damals am Morgen bei ihr und Adam am Nachmittag. Ihr habt doch das große Gerede in der Zeitung gelesen. Ich glaube, es war in Tucson. Die Geschichte von jener Frau, die zur selben Zeit ein schwarzes und ein weißes Kind gebar. Sie kam am Morgen mit ihrem Mann zusammen und am Nachmittag mit dem anderen Mann. Und der weiße Mann wollte für sein Kind sorgen, doch der schwarze Mann musste für sein Kind sorgen. Ich weiß, dass es beim Züchten von Hunden auch geht, wenn es nur einige Stunden miteinander geschieht. Dies beweist die Aussage. Um zu zeigen, woher die Kultur, die Zivilisation gekommen ist, wollen wir im 1. Mose 4. Kapitel den 16. Vers lesen. Und Kain ging aus von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und Kain erkannte sein Weib, die empfing und gebar den Hanoch. Und da er eben eine Stadt baute, so nannte er sie nach seinem Sohn namens Hanoch. Die Kultur begann. Hier in meiner Scofield-Bibel sagt Dr. Scofield, dass es die erste Kultur war. Beachtet, darauf bekam er Söhne und jene machten Orgeln und Musik. Der nächste bekam Söhne und jene taten andere Dinge. Wunder, sie bauten Städte und machten Instrumente aus Messing und allen möglichen Dingen. Seht, das ist es, was er getan hat. Die Kainiten bildeten die erste Kultur. Satan hat während der Zeitalter dasselbe getan. Lass uns nun zum 25. Vers gehen, um zu sehen, was darauf geschah. Und Adam erkannte sein Weib abermals, die gebar einen Sohn, und nannte ihn Seth. Denn sie sagte, Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth ward ein Sohn geboren, den hieß er Enoch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Die Linie Seths tat es, nicht die Linie Kains. Seht, wie wir heute zu den großen intellektuellen Dingen aufschauen. Was ist heute der Kommunismus? Was ist ihr Gott? Es ist der Verstand. Es ist die Wissenschaft. Was tun wir eigentlich heute? Wo leben wir? Denkt über diese Worte nach. Nun, heute hat Satan eine Art von Eden. Er hat es in diesen 6000 Jahren geformt, nicht geschaffen, eher verformt. Er hat die ganze Erde Gottes verformt. Er hat es mit den Lebewesen, mit den Tieren getan. Er hat sie gezüchtet und gekreuzt. Die Bäume, die Pflanzen, die Menschen und sogar die Religion sind gekreuzt worden. Alles hat er gekreuzt, die Bibel, die Gemeinde, bis er sich einen wissenschaftlichen Garten Eden geschaffen hatte. Alles wird durch die Wissenschaft bewerkstelligt. Unsere Autos und alles, was wir haben, ist uns von der Wissenschaft gegeben worden. Alles, was der Mensch gemacht hat. Und nun hat Satan hier sein großes Eden. Damit bewiesen ist, dass die Botschaft zur Zeit kommt, um zu beweisen, dass dieses Zeitalter kein anderes Zeitalter ist, als das Zeitalter von Offenbarung 10. Schaut, wie heute alles gekreuzt und gezüchtet wird, um die Dinge schöner zu machen, nicht um sie besser zu machen. Schaut euch heute die kleinen Kinder an. Gestern war ich mit meiner Tochter beim Zahnarzt. Er sagte, dass ihre Zähne verdreht seien. Unser Bruder Norman von Tucson hat eine Tochter, deren Zähne vorstehen. Und der Zahnarzt sagte, er glaube, dass einmal eine Zeit kommen könnte, in welcher Menschen geboren würden, deren Zähne in alle Richtungen wüchsen. Die Nahrung, welche wir heute essen, ist schuld daran. Es ist gekreuzte Nahrung. Habt ihr in Reader's Digest letzten Monat den Artikel über den feinen Evangelisten Billy Graham gelesen? Habt ihr ihn je gehört? Ich bete jetzt mehr für ihn, als ich je für ihn gebetet habe. Kürzlich sprach er über jene Geistlichen mit dem umgedrehten Kragen. Ihm ist etwas zugestoßen. Möge er eines Tages seinen Stand erkennen, in welchem er sich befindet. Er ruft nun aus Sodom, aus jener perversen Stadt. Und nun in Reader's Digest berichteten sie, er sei so schwach gewesen, dass er nicht einmal seine Versammlung abhalten konnte. Die Ärzte haben ihn dann geraten, er solle etwas Gymnastik treiben. Ich glaube, nun läuft er jeden Tag ungefähr eine Meile, um fit zu bleiben. Der Mensch ist degeneriert, die ganze menschliche Rasse ist kaputt. Alles ist so, wie es vor der Sintflut gewesen ist. Alles ist vollkommen durcheinander, umgekehrt und anders. Es ist nichts mehr durch die gerade Linie, wie es Gott gepflanzt hatte. Die Sünde hat durch Wissenschaft und Verführung die ganze menschliche Rasse durcheinander gebracht. Habt ihr auch gelesen, was gerade im folgenden Artikel stand? Sie sagten, in diesen Tagen erreichen Mädchen und Burschen aufgrund ihres körperlichen Zustandes ihr mittleres Alters, wenn sie 20 bis 25 Jahre alt sind. Denkt darüber nach. Kürzlich sagte ich eines Abends einem 20-jährigen Mädchen durch die Gabe der Unterscheidung, dass sie an Wechseljahrsstörungen leide. Genau das hatte auch der Arzt zu ihr gesagt. Seht, es ist eine gefallene, degenerierte, an die Hölle gebundene, üble Rasse. Ich weiß, dass dies nicht ethisch klingt, doch es ist biblisch und es ist die Wahrheit. So steht es um die Rasse, um diese Menschengeneration, in der wir leben. Seht, heute kreuzen sie Vieh, sie züchten durch Kreuzung Pflanzen und dieselbe Wissenschaft, die solches tut, kommt dann und sagt, genau das ist es, was die ganze menschliche Rasse kaputt macht. Auch ihr lest diese Dinge, ebenso wie ich. Nun, warum halten sie es dann nicht auf? Weil sie es nicht aufhalten können. Gottes Wort hatte gesagt, dass es so werden würde. Doch wenn sie nur einen Augenblick nachdenken würden, sie sind Instrumente, wie es Judas Ischariot war. Sie tun genau die Dinge, von denen Gott sagte, dass sie geschehen würden. Und sie tun es präzise auf der Basis ihrer Wissenschaft. Durch seine wissenschaftliche Forschung betrug er die Gemeinde. Auf die gleiche Art und Weise verführte er Eva, die ein Typ auf die Gemeinde ist. Eva war ein Typ auf die Gemeinde. Schaut, wie die Sache ins Rollen kam. Weil sie Wissen erlangen wollte, überschritt sie die Grenze von Wahrheit und Falschheit, weil sie auf Satans Perversion oder Verformung des ursprünglichen Gotteswortes hörte. Und heute sind die Gemeinden verformt worden. Ich spreche nun nicht von den Menschen als einzelne Personen, ich spreche über die Kirchenwelt als Ganzes. Eines auf diese Weise vertritt, die andere auf jene Weise und es geschieht durch Wissenschaft. Es geschieht nach dem gleichen Muster, wie es damals tat. Satan hat das, was er in Jesaja 14,12 angekündigt hatte, ausgeführt. Lasst uns für einen Augenblick im Buch von Jesaja des 12. Verses im 14. Kapitel lesen. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, O Luzifer, Sohn des Morgens, zur Erde gefällt, Überwältigter der Nationen? Hier sieht ihn Jesaja durch ein Gesicht in einem Zeitalter, welches später hervorkam. Und du sprachst mit deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Von Eden hatte sich Satan vorgenommen, sich selbst ein Eden zu bauen, um sich selbst zu erheben, auf dass die Sterne Gottes, die Söhne, ihn anbeten würden. Und jetzt hat er die Sache vollständig ausgeführt. Indem er all die Dinge in die Gemeinde brachte, hat er es getan. Ich möchte nicht in die Einzelheiten der Dinge gehen. All jene, welche die Tonbänder hören, wissen darüber Bescheid. Es ist genau die Stunde, in der wir leben. Satan hat es durch Bildungsprogramme getan. Dieses und jenes wurde verbessert. Und während der ganzen Zeit wussten sie nicht, dass sie geradewegs in den Tod hineingehen. Sie wurden blind und sie führen die Blinden. Blinde sind Führer von Völkern. Die wissenschaftlichen Führer sind blind. Die Blinde sind die Führer der Kirchen. Die Blinden führen die Blinden. Jesus sagte, lasst sie für sich. Sie werden beide in die Grube fallen. Die Typen der zwei Eden stimmen so miteinander überein, dass dadurch beinahe die Auserwählten verführt werden. Matthäus 24,24 sagt, dass es so sein werde. Doch ich möchte, dass wir nun einen Augenblick innehalten und die beiden Eden miteinander vergleichen. Und etwas wollen wir vor allem beachten. Wie uns die Bibel erzählt, dass das Wort Gottes jenes Eden hervorbrachte und wie uns Gottes Wort von dem anderen kommenden Eden warnt. Wenn wir auf den Propheten hören, dann wissen wir auch, dass ein anderes Eden hervorkommen musste. Paulus spricht davon im 2. Thessalonicher im 2. Kapitel. Wenn ihr möchtet, dann kann ich es euch vorlesen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Er erhöht sich selbst, sodass er wie Gott ist und als Gott angebetet wird. Denkt darüber nach. Nun, im 14. Kapitel sagt Jesaja, dass er unter der Inspiration Gottes ein Gesicht sah, und dort sah er, wie sich Luzifer in seinem Herzen vornahm, jene Dinge zu tun. Und Jesaja sah es ungefähr 800 Jahre, bevor Paulus davon sprach. Und 800 Jahre später sieht Paulus, wie er seinen Platz einnimmt. Seht, er krönt sein Eden, sein wissenschaftliches Eden, mit einer wissenschaftlichen Welt und mit einer wissenschaftlichen Brautgemeinde. Alles läuft unter dem Wort Bildung. Große Seminare, große Auszeichnungen und Bildungsprogramme. Hört, ihr Brüder und Schwestern, jeder von uns muss eines Tages den Weg betreten, den Florence ging. Ich bitte euch im Namen Jesus, denkt darüber nach. Schaut nicht auf mich, ich bin euer Bruder. Dies ist es nicht. Betrachtet das Wort, welches ich aus Gottes Bibel lese, und schaut hindurch. Es ist in Gottes eigenem Wort vollkommen bestätigt, in das Zeitalter, in dem wir leben und wo wir angelangt sind. Diese Programme sind in sich selbst vollkommen antichristisch. Jetzt muss er ein Eden haben, denn er sagt, dass er es machen werde. Hier ist das einfache Wort Gottes, welches uns sagt, dass er es tun würde. Und wir können nur hinschauen, um zu sehen, wer es tut. Er tat es mit seiner gebildeten, wissenschaftlichen, konfessionellen Braut. Eines Tages wird er die Führung übernehmen, in einer ökumenischen Vereinigung aller Kirchen, welche hervorkommen wird. Sie alle werden dann bei ihm sein, die Menschen, nicht weil sie schlechte Menschen sind. Sie wurden wie Korn in einer geraden Reihe gepflanzt. Doch Satan pflanzte sein umschlingendes Unkraut, genannt Wissenschaft, Forschung, Bildung und Doktortitel. Es gibt Orte, wo man nicht zum Pult zugelassen wird, um zu predigen, wenn man nicht von irgendeiner Schule einen Doktortitel vorweisen kann. Und das ist alles verkehrt. Es sind nicht die Menschen, die verkehrt sind. Es ist das Programm, welches falsch ist. Und was ist dadurch bewirkt worden? Alles ist wieder zum Ende gekommen. Durch Kreuzung und Verdrehung des Originalsamens Gottes wurde die ganze Welt wieder in ein dunkles Chaos geworfen. Doch ich bin so froh, dass Gott wieder an uns denkt und dass er immer noch über den Dingen schwebt, wie sich die Umstände auch zeigen mögen. Er hat versprochen, dass er es tun würde und dass er eine kleine Herde rufen werde. Und jene werden seine Braut sein. Beachtet nun noch einmal, wie vollkommen die Gemeinden die beiden Eden im Typ zeigen. Gott durch einen Samen seines Wortes. Und nun etwas kann das Wort beleben. Und das ist der Geist. Denn er ist der Lebensspender des Wortes. Und wenn das Leben, das im Worte ist, dem Leben des Geistes begegnet, dann kommt das hervor, was der Same ist. Passt nun auf, was geschah. Im Garten Eden herrschte die Wirtschaftsordnung. Der Unschuld. Dies war einer der Zeitabschnitte. Der erste Zeitabschnitt war die Unschuld. Die Menschen kannten die Sünde nicht. Sie wussten gar nichts über Sünde. Adam und Eva waren beide nackt, doch die Nacktheit war ihnen verborgen durch einen geistigen Schleier, den sie über ihr Angesicht hatten. Sie konnten nicht wissen, dass sie nackt waren, denn sie waren verhüllt. Sie hatten Gottes Schleier in ihren Gedanken. Sie wussten nicht, was richtig und was verkehrt war. Und beide standen nackt dort. Das zeigt, dass das Wissen, dass sie nackt waren, noch nicht zu ihnen gekommen war. Das Paar war nackt und wusste es nicht. Vielleicht wollt ihr mit mir die Offenbarung 3 aufschlagen. Ihr könnt es auch aufschreiben. Der Heilige Geist sagt dort etwas über das letzte Zeitalter voraus. Er spricht über das pfingstliche Laodicea-Zeitalter der letzten Tage. Du bist blind und nackt und weißt es nicht. Und dort, ganz am Anfang, könnt ihr Gottes Samen in der Unschuld sehen. Sie wissen nicht, dass sie nackt sind. Sie stehen unter einem Schleier des Heiligen Geistes, der sie von der Sünde verhüllt. Und nun sehen wir, dass sie im letzten Zeitalter wieder nackt sind und sie wissen es nicht. Doch jetzt ist es nicht der Schleier des Heiligen Geistes. Es ist der Schleier, mit dem damals Satan die Eva einhüllte. Und es ist ein Schleier der Lust. Es ist der Lustschleier. Unsere Frauen auf der Straße sind so schmutzig, dass sie nicht einmal mehr wissen, dass sie nackt sind. Sie tragen Shorts und kleiden sich sexy. Kürzlich sandte mir jemand eine Zeitung mit der neuen kommenden Mode. Die Röcke sind von der Hüfte an nur noch einige Zentimeter lang. Ich frage mich, ob ihr Frauen sehen könnt, dass dies ein Lustschleier ist. Ihr sagt vielleicht, ich kann vor Gott beweisen, dass ich meinem Mann gegenüber nie Ehebruch begangen habe. Doch ihr werdet im Gericht trotzdem Ehebrecherin genannt. So sagt es die Bibel. Gott sagt, wer eine Frau anschaut und Verlangen nach ihr hat, der hat in seinem Herz schon Ehebruch begangen. Sie sind blind und nackt und sie wissen es nicht. Nicht jene armen, hilflosen Frauen sind es. Gegen sie habe ich nichts. Es ist das Böse, das über ihnen ist. Und es scheint, dass die Kirchensysteme jene Dinge nicht wahrnehmen oder sie stellen sie nicht dagegen. Unter dem Namen die Christlichkeit dürfen sie die Haare schneiden, Make-up auftragen, Shorts tragen und all die Dinge tun. Welch eine schreckliche Sache ist das doch. Seht, sie sind wieder nackt in Satans Eden. Und sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt dort zum Schwimmbad hinüberschaue, da kann ich dort eine Frau sehen. Wenn jene Frau nur erkennen würde, was sie tut. Doch sie weiß es nicht. Sie ist nackt. Ihr Körper ist heilig. Doch sie zieht jene Kleider aus, mit denen Gott sie bekleidet hat. Er hat sie für diese Generation mit einer Haut bekleidet und sie schneidet es andauernd weg. Sie ist nackt unter dem Begriff Kultur, höhere Bildung, bessere Zivilisation, höhere Ethik. Ich möchte sicher sein, dass dies tief in euch eindringt. All diese Dinge sind vom Teufel und sie werden beim Kommen des Herrn Jesus vernichtet werden. Alles davon wird zerstört werden, nichts wird übrig bleiben. O Freunde, die ihr mir nun überall im Land und im Phönix zuhört, denkt über diese Dinge nach. Ihr seid diesen Dingen ausgesetzt. Nun, Jesus sagte, wenn es möglich wäre, dann würden sogar die Auserwählten verführt. Der erste Schleier war ein heiliger Schleier. Es war der Schleier des Heiligen Geistes und sie hätte nicht darüber hinausschauen sollen. Doch als Satan zu ihr von der Erkenntnis und vom Wissen sprach, da warf sie nur einen neugierigen Blick auf die Welt. Und genau das hat auch ihre Tochter, die Gemeinde, getan. Ihr wollt euch so kleiden wie irgendein Filmstar. Die jungen Männer wollen sich wie Elvis Presley oder wie Pat Bunny gebärden oder wie sich sonst irgendein Mann unter dem Namen der Religion aufführt. Pat Bunny gehört zur Gemeinde der Kirche Christi. Elvis Presley gehört zur Pfingstgemeinde. Dies sind zwei von Dämonen beherrschte Charaktere, welche die Welt in ein schlimmes Chaos geworfen haben, als es Judas Ischariot damals tat, als er Jesus verriet. Sie wissen es nicht. Jene Jungen wissen nicht. Ich habe nichts gegen jene Burschen, jene Männer. Ich wende mich gegen den Geist, der sie antreibt. Und wenn ihr nur etwas auf die andere Seite geht, wenn ihr zulasst, dass sich das Unkraut nun einmal um die Ähren winden kann, schaut, was dann geschieht. Es ist um das Korn geschehen. Oh ja, es ist dahin. Und auf diese Weise geschieht es. Jedes Mal geschieht es so. Eva braucht nur einen kurzen Blick auf die Welt zu werfen. Bruder und Schwester, ich möchte dir etwas sagen. Wenn du möchtest, dann können wir im 1. Johannesbrief 2,15 nachlesen, was die Bibel dazu sagt. Wenn wir die Welt oder die Dinge der Welt lieben, dann ist die Liebe Gottes nicht in uns. Nun, das Wort, welches dort verwendet wird, heißt nicht Erde. Es ist ein griechisches Wort Kosmos und das bedeutet Weltsystem. Wenn wir die Mode der Welt lieben, den Trend des Tages, wenn wir denken, oh, wir leben in einer wundervollen Zeit, wir haben all diese Dinge, dann ist euer Denken verkehrt. Es ist vom Teufel verdreht worden. Denn wenn ihr diese Weltordnung und die Dinge der gegenwärtigen Welt liebt, dann tut ihr das, weil die Liebe Gottes nicht in euch ist. Denkt darüber nach. O Gott, seht doch, in welch eine Sache wir hineinblicken. Ich möchte einen Moment innehalten, um euch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ein Geistlicher erzählte mir die Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Sie hatten, so wie es damals Satan am Anfang tat, als er in den Garten Eden kam, Er konnte jenen Samen nicht ausgraben. Er konnte sie nicht zerstören. Doch er versprühte sie mit Gift, und der Same wurde verändert und brachte nicht seine richtige Art hervor. Der Originalsame wurde verformt. Und genau das bewirken all diese religiösen Programme. Jene Menschen sind immer noch Söhne und Töchter Gottes, doch sie wurden verformt. Sie gehen zur Gemeinde und möchten das Richtige tun. Niemals geht ein Mädchen in ein Kloster, um Nonne zu werden, weil sie eine schlechte Frau werden möchte. Ein Prediger absolviert nicht all jene Schulen, um ein schlechter Mann zu sein. Nicht um ein schlechter Mensch zu sein, wählt ihr eine Gemeinde, schreibt euren Namen in ein Buch und schüttelt jemanden die Hände. Was ihr auch in eurer Gemeinde tut, ihr tut es nicht, um schlecht zu sein. Ihr tut jene Dinge, weil ihr gute Menschen sein möchtet. Doch es ist die Verführung, die Deformierung, die es bewirkt. Satan hat die Sache besprüht. Gott hatte niemals eine Organisation. In den Worten Gottes könnt ihr nirgends so etwas finden. Gott ist unsere Organisation. Wir sind in ihm organisiert. In Gott sind wir ein Leib im Himmel. So ist es. Unsere Namen sind im Lebensbuch des Lammes eingetragen. Ich weiß, dass es für euch sehr mühsam ist. Doch ich möchte, dass ihr noch etwas Geduld habt. Damals, während des Weltkrieges. Entschuldigt, dass ich von dem Thema abgewichen bin. Doch um auf jenen Punkt zu kommen, möchte ich euch meine Analyse der Dinge geben, welche Satan in Eden getan hat. Er versprühte ein schreckliches Gift. Möchtet ihr wissen, welche Art jene Besprühung war? Ich habe die Formel davon. Es sind nur zwei Worte. Unglaube und Zweifel. Unglaube ist das Gegenteil von Glaube. Und die Wissenschaft hat den Glauben ersetzt. Den Hohlraum, der sich im Samen bildete, den füllte Satan mit Wissen, mit Wissenschaft, mit Kultur und Zivilisation. Diese Dinge deformierten die ganze Schöpfung Gottes. Ich weiß, dass ihr denkt, dass ich euch nun alle auf einen Ast setze, doch ich sitze mit euch auf jenem Ast. Wir sind alle hier, um herauszufinden, was wir in unserer Lage tun können. Wir sagen diese Dinge nicht, um anders zu sein. Wir müssen aufrichtig sein. Jeder von uns wird zum Ende des Weges gelangen, dorthin, wo für uns jedes Wort Rechenschaft ablegen müssen. Wir wissen, dass gerade jetzt unsere Stimmen aufgenommen werden. Schon wenn wir geboren werden, dann geht unser erster kleiner Schrei auf ein Tonband. Am Tag des Gerichtes wird es wieder abgespielt werden. Sogar die Kleider, welche ihr tragt, werden euch am Gerichtstag vor Augen gehalten werden. Sogar die Wissenschaft ist auf diese Dinge gestoßen. Die Television bringt es zum Ausdruck. Seht, der Fernsehapparat erzeugt kein Bild, es hält das Bild nur in einem Kanal fest und bringt es wieder zum Ausdruck. Die Farben eurer Kleider, all eure Bewegungen und all eure Gedanken sind vollständig auf dem Aufnahmegerät Gottes festgehalten. Und die ganze Sache wird euch präsentiert werden, all die schmutzigen Kleider, die ihr getragen habt. Jedes Mal wurde es festgehalten, wenn ihr zum Friseur ginget, um euer Haar zu schneiden, das euch Gott gegeben hat. So wird es sein. Ihr werdet dafür antworten müssen. Nicht eine einzige Bewegung könnt ihr tun, ohne dass es aufgenommen wird. Auch die Gedanken eurer Herzen werden festgehalten, während ihr dir denkt. Und sie werden direkt vor euch wieder abgespielt werden. Wie wollt ihr entfliehen? Wie sollten wir entfliehen können, wenn wir so ein großes Heil zurückweisen? Seht, wir werden nicht entfliehen. Jede Bewegung und die Gedanken unserer Herzen werden gerade jetzt in einer anderen Dimension aufgenommen. Sogar die Farbe unserer Kleider wird festgehalten. Das Farbfernsehen beweist diese Dinge. Es wird aufgenommen und wiedergegeben. Und das ist nun eine der drei Dimensionen, in welchen wir leben. Wie hat doch das Gift diese Gemeinde und diese Erde getroffen? Satans Gift auf dem Samen hat dort Löcher hineingefressen und bewirkte, dass die Sache deformiert wird. Er dringt mehr und mehr in die Herzen der Gemeinde, in die Herzen der Menschen und in alle Dinge hinein. Wissenschaft. Bis es soweit gekommen ist, dass die menschliche Rasse durch Kreuzung, ich glaube, jeder Same soll zu seiner eigenen Art hervorbringen. Doch die menschliche Rasse, die Pflanzen und alle Dinge werden gekreuzt. Und es ist soweit gekommen, dass auch die gekreuzte Nahrung, welche die Erde hervorbringt, auch unsere Leiber verdirbt. Unsere ganze Gesinnung wird, nun, wenn unsere Körper durch die gekreuzte Nahrung degenerieren, werden dann nicht auch unsere Gehirnzellen degeneriert? Es sind doch einfach nur Zellen. Ein 20-jähriger Körper ist schon 25 Jahre alt, die Zellen sind degeneriert, da ihre Gehirnzellen degeneriert sind. Benehmen sie sich in der Weise. Darum rasen die Rickys in ihren frisierten Autos die Straßen hinunter. Darum präsentieren sich die Rickettas und Elviettas und wie sie alle heißen, halbnackt vor den Leuten. Sie haben den Verstand verloren, sie haben keine Ahnung mehr von richtigen Benehmen und von Moral. Nun komme ich zu meiner kleinen Geschichte. Der Geistliche hatte eben ein Spital besucht. Viele Jungens lagen dort in einem Zelt. Als er von dort kam, da sprach ihn ein Offizier an. Prediger, wir wollen eine Ausfahrt machen. Wir wollen sehen, wie es dort draußen in den Feldern aussieht. Damals in jenen Tagen hatte sie Senfgas und Chlorgas verwendet. Und er erzählte, Bruder Brennem, ich bin dort hinausgegangen und da war keine Rinde mehr an den Bäumen. Kein einziger Grashalm sprießte noch. Und es war ein Ostermorgen und er sagte, nun, einige alte Panzer waren noch dort. Der Offizier musste feststellen, ob noch etwas für sie getan werden konnte. Es war in der Nähe des großen Argonwaldes. Als ich so allein dort stand, schaute ich hinauf und sagte, oh Gott, so weit musste es kommen. So ist es, so weit kommt es. Alles war verbrannt und nirgends war noch Leben. Das Gras war verbrannt und auch die Bäume. Durch das Gas waren die Bäume getötet worden. Alles war getötet worden. Dort, wo die Kugeln eingeschlagen hatten, hingen die verdrehten Äste herab. Wenn das nicht das Bild der heutigen Welt ist, in der Satan alles mit Unglauben besprüht, mit seiner Kreuzung, mit der Wissenschaft und mit seiner Erkenntnis. Am Anfang, als Gott Adam und Eva in den Garten brachte, da war es ein wundervolles Paradies, ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Sorgen. Alles war vollkommen in Ordnung, seht, was Satan angerichtet hat. Die Erde ist ein Chaos, nichts wurde auf ihr verschont. Und er erzählte weiter, ich begann zu weinen und ging zurück. Da sah ich einen Felsen, der meine Aufmerksamkeit erregte. Ich ging hinüber und schaute mir den Felsen an. Ich stieß ihn um. Und dort unter dem Felsen wuchs eine kleine weiße Blume. Sie war das einzige Lebewesen, welches übrig geblieben war, denn ein Fels hatte sie beschützt. Gott, mein Felsen, beschütze uns heute, o Gott, während diese Gifte im Namen der Wissenschaft und der Bildung über allem schweben. Beschirme uns, o Gott, bewahre mich bis zu jenem Tage. Dies ist mein Gebet. Ich hoffe, dass wir alle unter jenem Felsen sind, unter Christus. Kürzlich hatte ich eine Predigt, welche viele von euch gehört haben. Ich ging durch die Wälder, als ich auf der Jagd war. Etwas bewegte mich umzukehren, und ich schaute und sah eine leere Zigarettenpackung. Ich fühlte, dass ich die Zigarettenmarke nicht nennen sollte. Doch jene Marke trug einen Slogan, welcher lautete, der Filter eines denkenden Mannes ist der Geschmack des rauchenden Mannes. Ich ging etwas weiter in den Wald, doch etwas sagte zu mir, geh zu jener Zigarettenpackung zurück. Ich dachte, himmlischer Vater, ich bin unterwegs zu jenem Baum, bei dem du eines Morgens jene Eichhörnchen ins Dasein gesprochen hast. Weshalb solltest du mich nun zum Zurückgehen bewegen wollen? Und etwas sprach, du brauchst eine Predigt für den nächsten Sonntag. Dein Text steht auf der Packung. Auf einer Zigarettenpackung, dachte ich, dann ging ich zurück. Und dann begann ich zu überlegen, der Filter eines denkenden Mannes, welch eine Verführung ist das doch? Wenn jemand ein denkender Mann ist, dann wird er überhaupt nicht rauchen, doch ihr seht, dass die Menschen solches Zeug schlucken. Ich glaube, es war vor ungefähr 2 Jahren, als ich in einer der Zusammenkünfte war, da ging ich zur Weltausschauung, als sie dort an der Westküste abgehalten wurde. Dort hatten sie in einer Halle ein Bild von Yul Brynner und noch ein anderes Bild aufgehängt. Viele Wissenschaftler waren in jener Halle und sprachen über die Gefahren des Rauchens. Sie zogen den Rauch durch eine Einrichtung, um das Nikotin auszuscheiden. Mit jenem Nikotin bestrichen sie dann den Rücken einer Ratte. Nach 7 Tagen hatte die Ratte so viel Krebs bekommen, dass sie kaum noch laufen konnte. Sie hatte den Rauch durch Wasser gezogen. Ein Filter, sagte ich. Ein Filter, sagten sie. So etwas gibt es nicht. Nun, das sind jetzt die Wissenschaftler selbst und sie sagen, ohne Teer gibt es keinen Rauch. Der Rauch wird durch Teer gebildet. Die ganze Sache ist nur ein Trick, um mehr Zigaretten zu verkaufen. Ich hoffe nicht, dass ihr glaubt, dass ich lästere oder dass ich ein Fanatiker sei. Es ist jener Teufel, welcher in einem Manne ist, jener treibt ihn zum Rauchen, damit sich der Mann selbst tötet. Und seinen Geschmack zu befriedigen, möchte er das Nikotin einer Zigarette. Nun kommt die Zigarettenfirma mit jenem Trick des denkenden Mannes Filter. Nun muss jener Mann 4 oder 5 Zigaretten rauchen, damit er befriedigt ist, damit er dieselbe Menge Teer erhält, die vorher von einer Zigarette geliefert wurde. Die Amerikaner verkaufen ihren Brüdern und Schwestern den Tod. Ich kann das nicht begreifen. Doch als ich damals dort im Wald war, da dachte ich, es gibt einen Filter für einen denkenden Mann. Das ist richtig. Denk daran, wenn ein Mann raucht, dann bekommt er den Geschmack eines rauchenden Mannes. Und du kannst den Wunsch nach Rauch nicht befriedigen, wenn du nicht den Rauch einziehst, welcher das Verlangen befriedigt. und nun musst du 4 oder 5 Zigaretten rauchen und dafür musst du mehr bezahlen als für eine normale Zigarette. Seht, es ist nur ein Trick, ein Verkaufstrick. Die Menschen, die Amerikaner, werden so verführt. Wenn ich an George Washington denke, wie er damals bei Valley Forge an jenem kalten Tag mit 2/3 seiner Soldaten, die nicht einmal Schuhe an ihren Füßen trugen, für unser Land kämpften, um uns zu solch einer Wirtschaftsorganisation zu bringen, die wir nun haben. Und dann verkauften Amerikaner Amerikanern ihren Brüdern und Schwestern mit falschen Tricks den Tod, nur um des schmutzigen Gewinnes willen, die Wurzel alles Übels. Das Verlangen nach Geld, die Liebe zum Geld, sie sind alle verrückt geworden und sie wissen nicht, dass die ganze Sache zugrunde gehen wird. Doch wenn ihr nicht raucht, dann könnt ihr auch nicht den Geschmack dafür bekommen. Und dann dachte ich, es gibt einen Filter für einen denkenden Mann. Ein denkender Mann-Filter. Und von jenem Text nahm ich meine Predigt. Der Filter eines denkenden Mannes bewegt den Geschmack eines heiligen Mannes. Und ich überlegte, dass unsere Denominationen eine Menge ähnlicher Dinge getan haben. Sie nehmen Menschen auf und nennen sie dann Christen. Das ist ungefähr dasselbe. Warum? Sie bekommen mehr Mitglieder für ihre Denomination und Organisation. Wir bekommen mehr Leute, weil wir sie unter diesen oder unter jenem hineinkommen lassen. Es macht doch so oder so nichts aus. Sie müssen einfach ihren Namen in ein Buch eintragen und sie müssen sagen, sie seien Christen. Das ist alles. Oh, ihr seid durch Glauben gerettet. Ihr müsst glauben. Der Teufel tut dieselbe Sache. Jawohl. Ihr müsst von Neuem geboren werden und das geschieht durch Gottes Filter. Nun, es gibt einen Filter für einen denkenden Menschen. Ich halte jenen Filter in meiner Hand. Es wird nicht den Geschmack eines konfessionellen Mannes erzeugen. Doch ganz gewiss wird er den Geschmack eines heiligen Mannes zufriedenstellen, wie ihr wisst. Wie könnte eine kurzgeschorene Frau wohl durch diesen Filter gehen? Wie könnte eine Frau mit Shorts oder anderen Hosen je durch diesen Filter gehen, wenn die Bibel sagt, es ist eine Schande, wenn eine Frau Kleider trägt, welche dem Manne zustehen? Und wie kann ein Mann, der noch etwas von sich hält, hinausgehen und sich wie eine Frau kleiden? Wie kann er das Haar wachsen lassen wie eine Frau, mit Fransen und Dauerwellen? Er trägt die Unterkleider seiner Frau und sie trägt seine Überkleider. Der Filter eines denkenden Menschen. Ein denkender Mensch und eine denkende Frau würden solche Dinge nicht tun. Gottes Wort würde so etwas nicht hindurchlassen. Nur etwas kann durch dieses Wort hindurchkommen. Es ist der Heilige Geist und er bringt das Wort in dich hinein und er erzeugt den Geschmack des heiligen Mannes. Schaut doch, wie die Ricketter heute auf die Straße gehen. Satan gebraucht ihre liebliche, wunderschöne Gestalt, welche Gott ihr gegeben hat. Und sie kleiden sich so unmoralisch. Sie wissen nicht, dass sie schon in einer Woche verwesend im Grabe liegen können. Kürzlich kam ich hier die Straße entlang. Ich predigte dort an der Westküste in einer Versammlung der Assemblies of God, in einer Versammlung der südwestlichen Bibelschule. Ein junges Mädchen ging dort in einem Bikini mit Fransen die Straße entlang. Sie trug einen Cowboyhut und Stiefel. Ich dachte, du armes kleines Ding. Du bist das Kind irgendeiner Mutter und eines Vaters. Und du kamst hierher, um eine Tochter Gottes zu sein. Und du wurdest ein Köder des Teufels. Ich dachte, ich glaube, ich gehe zurück, um das jenem Kind zu sagen. Sie schien ungefähr im gleichen Alter zu sein wie meine Sarah. Sie war ungefähr 17 Jahre alt. Doch dann dachte ich, es ist besser, wenn ich es nicht tue. Ich werde einfach die Straße hinaufgehen und für sie beten. Jemand könnte sehen, wie ich sie anhalte und mit ihr spreche. Es ist besser, wenn ich es nicht tue. Und nun? Ihr Söhne Gottes, ihr kommt in die gleiche Situation. Diese heutige Isabel werden sich heute präsentieren. Doch ein denkender Mensch wird zuerst denken, sie mag so schön sein, dass du denkst, mit dem würde ich bestimmt auffallen. Doch es wird dich deine Seele kosten, mein Junge. Dasselbe gilt für euch Mädchen, wenn ihr euch zu jenen Rikis geht. Der Filter eines denkenden Mannes erzeugt den Geschmack eines heiligen Mannes. Ihr verheirateten Männer, ihr Söhne Gottes, wenn ihr jene Frauen auf den Straßen seht, begreift ihr denn nicht, was damals am Anfang geschah? In der vorsinnflutlichen Zeit hatten die Wissenschaft die Frauen so schön gemacht, bis sich die Söhne Gottes Menschentöchter, nicht Töchter Gottes, nahmen. Und Gott hat das nie vergessen. Sie haben alles zerstört durch die Wissenschaft und die Schönheit. Seht, das Zunehmen der Schönheit bei den Frauen in den letzten Tagen ist ein Zeichen des Endes. Gott hat es bewiesen. Benutze also den Filter eines denkenden Mannes, dann wirst du den Geschmack eines heiligen Mannes haben. Jene Dinge kosten dich dein Heim, es kostet dich deine Stellung, es wird dich alles kosten, was du hast. Und zudem wird es dich noch deine Seele kosten. Es wird deine Familie zerbrechen. Vielleicht wird ein anderer Mann oder eine andere Frau deine Kinder erziehen. Nimm den Filter eines denkenden Menschen und er wird den Geschmack einer heiligen Frau hervorbringen. Wenn du im Begriff bist, zum Friseur zu gehen, um deine Haare zu schneiden, weil man dir gesagt hat, du bekommst nur Kopfschmerzen von deinen Haaren, dann nimm den Filter einer denkenden Frau. Tue, was die Bibel sagt, wende dich hinweg von jener Stimme, tue jene Dinge nicht. Ich bin euer Bruder und ich liebe euch. Nichts habe ich gegen euch, Gott weiß es. Und weil ich die Liebe Gottes für euch habe, darum sage ich euch diese Dinge. Wenn der Mann hingeht und jene Dinge tut, wenn der Pastor nichts sagt, wenn ihr euch so aufführt, dann liebt er euch nicht. Es ist nicht möglich, dass er euch liebt. Ich möchte nicht diese Art von Liebe haben zu den Frauen. Ich möchte einen heiligen Geschmack für meine Schwester. Ich möchte, dass sie wirklich meine Schwester ist. Ich möchte nicht, dass jemand über sie spricht, sie sei so schön wie eine jene Sexkönigin. Ich möchte, dass sie Damen sind. O Herr, bewahre mich unter dem Felsen. In Epheser 5, 26 steht, dass wir durch das Wasserbad des Wortes gereinigt werden müssen, bevor wir durch den Felsen gehen können. Das ist wahr. Lass nicht zu, dass dich der Teufel mit seiner Bildung besprayt. Nein. Es wird deinen Einfluss töten. Lass nicht zu, dass der Teufel zu dir sagt, es ist schon gut, ich gehöre doch zur gleichen Gemeinde, zu denen auch meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter gehörte. Lass nicht zu, dass dich der Teufel mit solchen Dingen besprüht. Die Bibel spricht bereits von diesen Dingen während der 7 Gemeindezeitalter und alles ist zu Samen geworden. So ist es, die ganze Sache ist verdorben. Die ganze Sache ist ein stinkendes Übel. Lass nicht zu, dass er dich besprüht und sagt, dies ist eine höhere Ethik, wir sind jetzt besser gebildet als in jenen alten Tagen. Lass nicht zu, dass der Teufel dich mit solchen Dingen überdecken kann. Ich habe euch das ganze Programm der Zivilisation, der Bildung und der Wissenschaft gezeigt. Er hat es nun bis in die Gemeinde hineingebracht. Hört nicht auf jene Dinge. Schaut euch die schmutzigen Fernsehprogramme und alle jene Dinge nicht an. Und wie unser Text sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Ihr müsst nicht konform werden, ihr müsst transformiert, umgewandelt werden. Geht nicht dahin und sagt, ich wurde am letzten Sonntag konfirmiert. Nein. Gehe und werde gerade jetzt umgewandelt, von dem, was du bist, hinein in das, was Gott aus dir machen möchte. Nun, es hängt davon ab, welcher Art der Same ist, der in dir ist. Wenn ein intellektueller Bildungssame in dir gelegt wurde, dann kann jener nichts anderes als Deformierung bewirken. Mehr wird er bei einem Sohn Gottes oder bei einer Tochter Gottes nicht bewirken. Heute glauben die Menschen nicht einmal mehr, dass es Gott gibt. Ihr könnt sehen, wie sie sich benehmen. Entschuldigt, wenn ich mich so ausdrücke. Ich möchte nicht, dass ich dadurch jemandes Gefühle verletzen. Vor einigen Wochen lud mich meine Tochter an einem Sonntag ein, um mir am Fernseher eine religiöse Gesangsaufführung zu betrachten. Es ist ein Programm, welches am Sonntagmorgen ausgestrahlt wird. Ich wollte das Programm von Oral Roberts hören und ich hatte zu ihnen gesagt, sie sollten mir sagen, wann die Sendung stattfinde. Sie sagten nun, hört ihr, wie sie große Hymnen singen? Auch mein Sohn erzählte mir davon. Wir liehen uns den Apparat von einer Frau, welche ein Fernsehgerät in ihrem Haus hat. Niemals möchte ich in meinem Haus solch ein Gerät haben. Nein, mein Herr, ich möchte jenes Ding nicht in meinem Haus. Ich würde es mit meinem Gewehr in Stücke schießen. Ich möchte mit jenen üblen Sachen nichts zu tun haben. Jawohl. Ich möchte euch über die Leute hier in Arizona etwas sagen. Habt ihr kürzlich jenen Untersuchungsbericht über die Schulen gesehen? In jenen Schulen Arizonas leiden 80 Kinder an geistiger Schwäche. 67% der Fälle entstanden durch das Fernsehen. Was ist nun damit? Es wäre besser gewesen, ihr hättet euer Gewehr benutzt. Lasst nicht zu, dass euch der Teufel mit jenen Dingen besprüht. Wie ich schon sagte, benehmen sich die Menschen so, wie wenn sie nicht ins Gericht kommen müssten. In jenem Programm zeigten sie Knaben und Mädchen irgendeine Indianerfamilie und jene Menge anderes Zeugs. Ich glaube, ein gewisser Mr. Poole hatte die Leitung und wenn ich je einen modernen Spottgesang gesehen habe, dann war es jene Darbietung, eine Art und Weise, wie sie es vortrugen. Eine Gruppe von Rickys stand dort. Sie schüttelten ihre Hände hinauf und hinunter. Ganz gewiss habe ich es geschätzt, wie jene junge Mann heute Morgen hier gesungen hat. Er sang wie ein richtiger Mann. Ich liebe das. Wenn ihr Geschäftsleute manchmal eine Gesangsgruppe mit solchen Rikis kommen lasst, dann ist das für mich kein Gesang, sondern nur eine Menge von wissenschaftlichem Lärm. Sie stehen dort und hopsen herum, sie halten den Atem an, bis sie blau im Gesicht werden. Das ist kein Singen, man singt, wenn man eine Melodie im Herzen wiedergibt. Und als ich das Programm sah, da dachte ich, um Himmels Willen, welch eine Schande ist das. Unter dem Namen der Religion benehmen sie sich, wie wenn kein Gott existieren würde. Kürzlich machte ein christlicher Junge eine kluge Bemerkung zu einem Jungen, der mit meiner Tochter geht. Er sagte über Adam und Eva. Eva ging durch den Garten und sagte, Kinder, seht ihr jenen Baum dort? Dort hat euch eure Mutter vom Heim und Heimat hinweg gegessen. Könnt ihr euch einen standhaften Christen vorstellen, der eine Verheißung Gottes nimmt, um sie in einen Schweinestall zu werfen? Sie führen sich auf, wie wenn sie nicht ins Gericht gehen müssten. Doch Gott wird all ihre verborgenen Dinge ins Gericht bringen. Sie benehmen sich, als würde Gott nicht existieren. Ich möchte sie nicht Narren nennen, denn die Bibel sagt, dass das nicht richtig ist. Jesus sagte, es sei nicht richtig. Nennt keine Menschen einen Narren, doch im Psalm 14,1 steht, der Narr spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Seht, sie sind keine Narren, ich möchte sie nicht Narren nennen, doch sie benehmen sich wie Narren. Sie führen sich so auf. Ihr seht also, wo wir heute angelangt sind. Wie wenn es keinen Gott gäbe. Ich gehöre zur Gemeinde. Die ganze Sache und die Bibel ist nur ein großer Witz. Unsere Gemeinde weiß doch, wohin sie geht. Ja, direkt zur Hölle. Sie sind ganz präzise auf dem Weg, durch Wissenschaft und Bildung, durch theologische Seminare und andere Dinge. Jener Wind bläst sie in den Weg hinunter. Der Heilige Geist hat keine Gelegenheit, um irgendeine Offenbarung oder etwas zu geben. Die Seminare haben alles herausgeschnitten. Der Heilige Geist ist da, um uns zu führen, nicht die Seminare, die Bischöfe und die Aufseher und so weiter. Der Heilige Geist ist unser Führer. Kain war auch eine Person in jener Art. Gewiss war er sehr religiös. Nur wenn Religion alles ist, das ihr haben müsst, dann war Gott sehr ungerecht, als er Kain verdammte. Denn er war sehr religiös. Er war genau so religiös und aufrichtig wie Abel. Nun denkt daran, er dachte an Gott, er betete Gott an, er hatte eine Kirche, er baute einen Altar, er opferte, er betete an, doch er wurde abgewiesen. Ungeachtet, was er auch war. Genauso war es auch mit Esau, seht ihr? Seht, die Religion ist das Fachgebiet Satans. Er tötet nicht die ganze Sache, er verunreinigt es nur. Das ist alles. Es wird nicht die ganze Sache töten, es sind nicht die Kommunisten. Oh nein, die Kommunisten sind nicht der Antichrist. Die Bibel sagt, wenn es möglich wäre, würden sogar die Auserwählten verführt. Dem eisernen Vorhang müsst ihr keine Beachtung schenken, es ist der Purpurvorhang, den ihr beachten müsst. Doch seht, Kain kam, um anzubeten. Doch in ihm war der falsche Same, Schlangensamen. Das Zischen der Schlange war über ihm. Er kannte den vollkommenen Willen Gottes, doch er lehnte es ab, ihn zu tun. Habt ihr das gewusst? Satan konnte dem Willen Gottes, doch er weigerte sich, dem Willen zu tun. Beachtet, er hatte gesehen, dass Gott die Botschaft Abels bestätigt hatte. Ich möchte, dass ihr nun für eine Minute euren Filter des denkenden Mannes benutzt. Die richtige Botschaft Abels. Die Botschaft, welche Gott als Wahrheit bestätigt hatte. Könnt ihr mir nun folgen? Die Botschaft Abels war empfangen worden und Kain hatte es gesehen und er wusste, dass Gott die Botschaft als wahr bestätigt hatte. Doch er konnte es einfach nicht tun. Sein Stolz hielt ihn davon ab. So ist es. Sein Stolz hat ihn abgehalten, das Richtige zu tun. Er hatte gesehen, dass Gott die Botschaft bestätigt hatte. Und es scheint auch heute für die Menschen sehr schwierig zu sein, sich dem Worte Gottes zu beugen. Sie möchten es einfach nicht tun. Ganz gewiss beugen sie sich vor den Glaubensbekenntnissen ihrer Gemeinden, doch niemals vor dem Worte Gottes. Wenn ihr eine Schriftstelle dafür haben möchtet, ich habe eine Schriftstelle, auf die ich mich hier beziehe. 1. Mose 4, 6-7. Gott sagte zu Kain, warum bist du so zornig? Und lass es den Kopf hängen. Warum geht ihr alle voller Ärger herum? Ihr habt eben eine Botschaft gehört, die euch geärgert hat. Er sagte, was willst du nun tun? Warum macht ihr so lange Gesichter? Weil ich nicht in eure Gemeinde komme? Warum tut ihr es denn? Benutzt ihr den Filter eines denkenden Mannes? Oder warum wolltest du nicht? Warum machst du so ein Gesicht? Wenn du es gut machen willst, dann geh hin und tue dasselbe wie dein Bruder. Ich werde dich annehmen und dich segnen. Ich werde für dich dasselbe tun wie für ihn. Doch er war einfach nicht imstande, es zu tun. Und er sagte, wenn du es aber nicht tust, so liegt die Sünde des Unglaubens vor der Tür. Und so ist es, wenn sie uns heute sagen, die Tage der Wunder sind vorbei. Und ihr könnt doch sehen, dass die Dinge, die Gott für uns in den letzten Tagen versprochen hat, vollkommen bestätigt und bewiesen wurden. All die Dinge sind doch vollkommen bestätigt. Offenbarung 10 und Maleachi 3, 23. Was ist eigentlich los, ihr Brüder? Was ist denn nicht in Ordnung? Und wenn ihr es nicht tut, dann ist es Unglaube, welche Sünde ist. Es gibt nur eine Sünde. Dann ist es Unglaube, welche Sünde ist. Es gibt nur eine Sünde und dies ist der Unglaube. Ihr seid nicht verurteilt, wenn ihr trinkt, raucht, Tabak kaut, Shorts tragt oder was ihr auch tun mögt. Nein, nicht diese Dinge verurteilen euch. Euer Unglaube verurteilt euch. Wenn ihr glauben würdet, dann würdet ihr jene Dinge nicht tun. Ein Gläubiger tut jene Dinge nicht. Er nimmt den Filter eines denkenden Mannes oder den Filter einer denkenden Frau. Doch ihr seht, dass die Sünde vor der Tür liegt. Seht, was dies bei Kain bewirkt hat. Und heute wird es wieder dasselbe sein. Es bewirkt, dass sich Kain abwandte. Er war ein Sünder im eigenen Willen. Er war willentlich ungehorsam. Und so wird es mit all jenen Leuten sein. Sie wollen nicht gehorchen. Auch wenn sie gesehen haben, wie Abels Botschaft von Gott vollkommen als Wahrheit bestätigt worden ist. Sie lehnen ab, es zu tun. Damals tat Kain dasselbe. Dann überschritt er die Grenzlinie. Es gibt eine Grenzlinie, die ihr überschreiten könnt. Ihr wisst das doch nicht wahr? Nun, ihr Prediger, die ihr hier seid, und jene, welche am Telefon angeschlossen sind, ist euch dies bewusst? Wenn ihr eine Schriftstelle seht und ihr es dann nicht tun wollt? Gott wird nicht immer, oh gewiss, ihr werdet weitergehen können und dabei gesegnet sein. So ging es damals mit allen Kindern Israels. Sie lebten in der Wüste, sie erzogen ihre Kinder, sie hatten alles und waren gesegnet. Doch sie waren alle für ewig von Gott getrennt, so sagte es Jesus. Oh ja, Gott wird euch weiterhin segnen, doch ihr seid dahin. Gewiss, so sagt es die Bibel, so hat er es gesagt. Seht, ihr könnt die Grenzlinie überschreiten, glaubt ihr das? Kein tat es damals. Lasst uns für einen Augenblick in Hebräer 10, 26 aufschlagen. Denn wenn wir freiwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern ein schreckliches Erwarten des Gerichts und Feuereifers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Dies ist, so spricht das heilige Wort Gottes. Wenn wir willentlich nicht glauben, nachdem wir gesehen und gehört haben, dann haben wir die Grenzlinie überschritten. Niemals wird es eine Vergebung dafür geben. Ihr habt dann die Grenze überschritten. Oh, sagt ihr, Gott segnet mich, aber immer noch. Oh ja, erinnert euch an Israel, als sie an die Grenze kamen. Damals, als Gott ihnen die Verheißung des Heiligen Landes gegeben hatte. Das Land war gut und voll mit Milch und Honig. Und dann sandte Moses, Kaleb und Josua mit den Kundschaftern hinüber. Sie gingen hierüber, erforschten das Land und brachten einen einwandfreien Beweis zurück. Und 10 von ihnen sagten, wir können das Land nicht einnehmen. Dazu sind wir nicht imstande. Schaut doch, welche Schwierigkeiten auf uns warten. Sie werden sagen, wir seien Fanatiker. Wir werden mit all den kleinen Dingen kämpfen müssen. Schaut doch, was sie dort haben. Wir können das nicht tun. Wir sind nicht imstande, es zu tun. Josua und Kaleb sagten, wir sind mehr als imstande, es zu tun. Gott hat es uns versprochen. Und erinnert euch daran, dass sie dann zurückgingen. Dies war in Kadesh Barnea. Sie gingen zurück und wurden zu Wanderern in der Wüste. Und sie alle sind gestorben und sie sind in Ewigkeit verloren, so hat es Jesus gesagt. Geht nicht über diese Grenzlinie. Wenn ihr das Gute kennt, das ihr tun sollt und es dann nicht tut, dann ist dies für euch Sünde. Israel hatte dasselbe getan. Nachdem sie den bestätigten Moses gesehen hatten, ließen sie zu, dass Biliam jenem bestätigten kostbaren Samen besprühte. Prediger, sage niemals etwas gegen dieses Wort. Schaut euch Biliam an. Er war ein Prophet und er hatte den bestätigten Samen Gottes gesehen, doch er lebte in seiner eigenen großen Denomination im Moab. Und von dort aus sah er eine Gruppe von Wanderern durch das Land kommen. Er besprühte sie und sagte, einen Augenblick bitte, wir sind doch alle Christen. Wir sind alle Gläubige, unsere Väter und eure Väter sind doch dieselben. Wir sind nicht die Kinder Lots? War Gott denn nicht der Neffe Abrahams? Sind wir denn nicht alle gleich? Lasst uns einander heiraten. Und so wie Satan damals im Garten Eden besprühte, so besprühte er auch Israel mit einem falschen Propheten. Und der wirkliche Prophet mit dem bestätigten Wort war noch unter ihnen. Doch mit einem verstandesgemäßen Konzept des Wissens besprühte er sie. Denkt darüber nach. Jene Sünde wurde nie vergeben. Die Sünde wurde nie vergeben. Und die Samen verfaulten auf dem aufgetragenen Pfad, auf dem Pfad ins verheißene Land. Alle gingen sie zugrunde und verfaulten mitten in der Gemeinde auf dem aufgetragenen Pfad Gottes. Und sie ließen zu, dass sie von Satan mit seinem intellektuellen Spray besprüht wurden. Ein bildungsmäßiges, verstandesmäßiges Konzept, welches sagt, wir sind doch alle gleich, wir sind alle Kinder Gottes, ihr seid es nicht. Doch er nahm jenen falschen Lehrer dort, um sie mit seinem intellektuellen Konzept zu besprühen. Genau dasselbe macht das ökumenische Konzil heute. Es ist dasselbe. Lasst uns alle zusammengehen in einer großen Organisation. Euer ganzes Organisationssystem ist vom Teufel. In der Bibel ist es das Mahlzeichen des Tieres. So der Herr will, werde ich das Buch darüber bald nehmen. Beachtet, in der Zeit Noahs sahen sie, dass das Wort aufgerichtet wurde, um zu schwimmen. Ich möchte hier eine kleine Anmerkung geben. Das Wort wurde zusammengesetzt, damit es umgewandelt werden konnte. Von der Erde hinauf zum Himmel. Sie sahen die Struktur der Sache. Doch mit ihrer verstandesgemäßen Konzepten lachten sie dem Propheten Gottes ins Gesicht, als er von der Endzeit prophezeite. Jenes Gebilde, jene Arche war vom Worte Gottes gebaut worden, innen und außen abgedichtet mit Gebet und Glauben. Als der Regen kam, da starben alle intellektuellen Vorstellungen der Religion. Sie starben und verfaulten direkt in ihren Kirchen, direkt auf der Erde. Und die Arche schwamm über alles hinweg. Der wissenschaftlich besprühte Same verfaulte im Gericht. Wir müssen uns fragen, was wir erreichen möchten. Wollen wir eine Gemeinde aufbauen oder wollen wir am Worte Gottes bauen? Was versuchen wir zu erreichen? Woran arbeiten wir? Versuchen wir, die Leute ins Wort zu bringen? Was versucht dieses große Zeitalter in diesen letzten Tagen zu tun, diese Eden-Gemeinde? Ich werde mich nun beeilen, doch für mich ist es schwierig, zum Ende zu kommen. Schaut, was die große wissenschaftliche gebildete und gekreuzte Eva heute zu tun versucht, welche sich Gemeinde nennt, versucht, sie Gottes Wort auf den Leuchter zu stellen, um dann die Menschen einfach so weitermachen zu lassen, in der Weise, wie sie handeln, sie beschützen den Filter eines denkenden Mannes nicht, Gottes Filter. Schaut, was sie produzieren, sie erhöhen sich selbst. Die Gemeinde mit ihrem deformierten Samen der Bildungsprogramme hat bewirkt, dass die ganze Rasse heute wissenschaftlich unwissend ist, was das Wort Gottes betrifft. Ich möchte diese Bemerkung kurz aufgreifen. Ich werde nicht zu lange dabei bleiben. Ich möchte zum Ende kommen. Wissenschaftlich unwissend. Wenn Gott direkt auf dieser Erde solche Dinge tut, die er nun tut, durch sein verheißenes Wort, dann ignorieren sie es und laufen weg, denn sie sind wissenschaftlich unwissend. Wissenschaftlich unwissend. Ich habe eben gelacht, da Bruder Williams auf ein Stück Papier geschrieben hat, du kannst den ganzen Nachmittag bei diesem Thema bleiben. Doch die Menschen sündigen willentlich. Das ganze Weltkirchensystem ist heute zu einer willkürlichen Sünde gegen Gott gekommen. Nun, ganz natürliches Verhalten wird euch beweisen, dass das wahr ist. Ein Lustschleier hat ihre Augen geblendet für das Wort Gottes und wieder sind sie nackt. Ihr wisst, dass Gott in Offenbarung 3 sagt, komm, kaufe von mir Augensalbe, damit deine Augen geöffnet werden. Seht, die Augensalbe ist sein Wort. Ihr wisst, dass sie sagen, nun, jener Mann hat doch 40 Jahre studiert, um all seine Auszeichnungen und Titel zu bekommen. Wisst ihr, was Jesus über jene Sache gesagt hat? Ein Mensch soll sich selbst verleugnen. Paulus hat das getan. Ihr mögt nun sagen, das hat doch nicht diese Bedeutung. Nun, warum hat es denn Paulus diese Worte befolgt? Er sagte, ich komme nicht mit verführerischen Worten und menschlicher Weisheit zu euch, denn dann würdet ihr eure Hoffnung darauf bauen. Doch ich komme in der Kraft und in der Manifestation des Heiligen Geistes, damit euer Glaube auf dem Wort Gottes gebaut wird, nicht in den Kundgebungen der Weisheit. Es scheint, dass die Leute ihr natürliches Benehmen und ihr Schamgefühl verloren haben. Sie sind nicht mehr so, wie sie einmal waren. Früher war, wenn ein Prophet sagte, so spricht der Herr, dann zitterten die Leute. Ja, natürlich zitterten sie. Die Menschen kamen in Bewegung, denn sie fürchteten sich. Doch nun haben sie alle Furcht davon verloren. Sie fürchten Gott nicht mehr. Salomo sagte, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Es ist nur der Anfang davon. Doch wenn der Prophet spricht und sagt, so spricht der Herr, dann sagen die Menschen nur Unsinn. Seht, für sie ist gar keine Hoffnung mehr vorhanden. Sie sagen, wir sind klug, wir sind gebildet, intellektuell. Wir brauchen jenes Zeug nicht, wir wissen, wovon wir sprechen. Doch es gibt auch noch ein anderes altes Sprichwort. Narren zertreten mit ihren genagelten Schuhen Boden, den Engel nicht zu betreten wagen. Nun, was ist die Transformation, die Verwandlung? Wie erlangen wir sie? Was vollbringt die Umwandlung? Gott vollbringt es durch den Geist seines Wortes. Er pflanzt seinen Samen, dann wirft er seinen Geist darauf und der Samen bringt das Produkt hervor. Sein Heiliger Geist verwandelt das Samenwort in die Bestätigung seiner Art. Die Art des Samens, die ihr seid, zeigt einfach, was in euch ist. Ihr könnt es nicht verbergen. Was immer ihr innen seid, das zeigt sich auf der Außenseite. Ihr könnt nicht anders. Jener Baum kann nur das hervorbringen, was er ist. Es muss so werden. Der Heilige Geist verwandelt den Samen, der im Innern ist, welche Art der Same auch sein mag. Er wird ihn transformieren. Wenn der Same übel ist, dann wird das Übel hervorkommen. Wenn er ein Heuchler ist, dann wird er ein Heuchler hervorbringen. Wenn er das wahre Wort Gottes ist, dann wird es ein aufrichtiger Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes hervorbringen, durch den Filter eines denkenden Mannes. Wenn der Same hervorkommt, dann geht er dorthin durch und es bringt einen Sohn oder eine Tochter Gottes hervor. Einst, als die Welt in einem Chaos war, da sprach Gott, nun hört nun gut zu, denn wir werden nicht. Schaut, eines Tages, als die Welt wieder in allerlei Religion versunken war, Waschen der Hände und Gefäße, das Tragen verschiedener Kleider und Hüte, sie lagen mitten im größten Chaos. Das wahre Israel Gottes war so von der wahren Gesetzen und Geboten Gottes abgekommen, dass Jesus sagte, durch eure Tradition bewirkt ihr, dass das Wort Gottes für die Menschen wirkungslos wird. Und schaut euch jenen heiligen Priester an, wie sie genannt wurden. Und Jesus sagte, ihr seid von eurem Vater dem Teufel und ihr tut seine Werke. Seht, genau das hat er gesagt. Und als die Welt in jenem festgefahrenen Zustand war, da bewegte sich der Geist Gottes wieder über einem Samen, der vorher bestimmt war. Er verwandelte und transformierte die Verheißung von Jesaja 9,5. Gott kam ins menschliche Fleisch, um jene chaotische Zeit zu retten, als der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde. Und hier kommt Gott, vorhergesehen vom Propheten. Nun, denkt daran, das Wort der Propheten hat es vorhergesehen. Es war derselbe Prophet, der Satan in seinen letzten Tagen gesehen hatte, mit seinem Bildungsprogramm, seinem religiösen Programm und all den Dingen, die er tat. Derselbe Prophet sagte in Jesaja 5,9, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und man nennt ihn wunderbarer Rat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Der Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids und in seinem Königreich. Dies war Gottes Wort und der Geist bewegte sich über jenem Wort und es formte sich im Leib einer Jungfrau. Ein Mann, ein Sohn ist geboren, geboren, nicht geschaffen. Satan wollte es wieder und wieder besprayen. Er nahm ihn zur Seite und sprach, wenn du das bist, was du sagst, dann zeige mir noch nur einige Heilungen. Zeige mir, wie du es tun kannst. Mach aus diesem Stein Brot. Spring doch hier hinunter, denn die Schrift sagt, dass du es tun kannst. Seht ihr, dass jene religiöse Teufel heute immer noch dasselbe reden? Wenn es göttliche Heilung gibt, nun, hier liegt Bruder X, wir wollen sehen, ob du ihn heilen kannst. Derselbe Teufel stand bei Jesus am Kreuz und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steige doch vom Kreuz herab. Das Wort sagt, dass er der Sohn Gottes war. Der Geist bewies, dass er der Sohn Gottes war. Jesaja 5,9 war erfüllt worden. Viele von euch werden kürzlich jene Übertragung am Radio gehört haben, wo sie sagten, dass es ungefähr 60 eigenartige Schriftstellen gibt, welche beweisen, dass die Schrift sagt, dass er es gewesen ist. Oh, immer wieder hat Satan versucht, alles dagegen zu unternehmen. Eines Nachts lag Jesus im hinteren Teil eines Schiffes und schlief. Satan sagte, nun, ich will ihn aber vernichten. Doch er konnte es nicht tun. Er versuchte ihn dahin zu bringen, dass er verkehrte Dinge tun würde. Doch er brachte es nicht zustande. Warum? Er war mit dem abgestoßenen Mittel der Vorherbestimmung besprüht worden. Sie können nicht verführt werden. Nein, nein. Das Wort sagt, dass er hier sein würde. Amen. Kein Teufel konnte ihm etwas antun und er kann auch keinen anderen Sohn Gottes etwas antun, der für seinen Platz vorherbestimmt ist. Es ist mit einem abgewiesenen Mittel besprüht. Das Gift Satans, die konfessionellen Doktoren können ihn nicht einmal berühren. Er geht einfach weiter, nichts wird ihm etwas anhaben können. Bei ihm zeigten die Anschläge keine Wirkung. Nun, ich werde dich zum Bischof über die ganze Welt machen. Ich habe die Herrschaft über der Welt. Wenn du mich anbetest, dann werde ich dich zum Herrscher machen. Komm doch zu unserer Gruppe. Ich werde die Herrschaft abgeben und ich werde sie dir geben. Doch er sagte, geh hinter mich, Satan. Es steht geschrieben, du sollst Gott anbeten, das Wort ihm allein soll zu dienen. Ich möchte noch einen Augenblick bei dieser großen Person verweilen. Doch eines Tages kam wieder der Geist Gottes über ihn, denn da waren noch einige Worte über ihn geschrieben, Worte, welche durch einen Propheten von Gott gekommen waren. Und er wurde wie ein Lamm zum Schlachter geführt. Und der Geist kam über ihn und er führte ihn zum Kreuz von Golgatha. Dort starb er, und alles, was über ihn und seinen Tod geschrieben worden war, erfüllte sich, um allen vorherbestimmten Samen Gottes, die auf der Erde waren, Licht und Leben zu bringen. Er brachte den Weg, um es zu tun. Hier ist der Same, der Geist bringt ihn zum Leben. Er verwandelt Söhne und Töchter Gottes von dem Leben in diesem kleinen dunklen Chaos in Söhne und Töchter Gottes. Stoßt euch nicht an dem Wort Vorherbestimmung. Ich weiß, dass ihr euch daran stößt. Doch hört, es ist nicht mein Wort, es ist eines der Worte Gottes. Wenn ihr es lesen möchtet, dann lest in Epheser 1,5. Aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Kindschaft gegen ihn selbst. Seht ihr? Gewährt mir nur eine Minute, um den Gedanken aus euren Köpfen zu nehmen. Schaut, damals wäret ihr als Kleinsamen in eurem Vater. Habt ihr das alle gewusst? Ihr seid in eurem Großvater gewesen. Wusstet ihr das? Lest das Hebräerbuch. Dort könnt ihr sehen, dass Levi den Zehnten bezahlte, als er noch in den Lenden Abrahams war. Dies war 4 Generationen, bevor er zur Welt kam. Als Abraham Melchisedek den Zehnten bezahlte, wurde das seinem Urenkel angerechnet. Und jener war damals in den Lenden Abrahams. Da habt ihr es, seht ihr? Ihr seht, ihr seid in den Lenden eures Vaters gewesen, doch euer Vater konnte keine Gemeinschaft mit euch haben, bevor ihr von einem Samen in einen Körper aus Fleisch verwandelt wurdet. Mein Sohn war in mir. Ich wünschte einem Sohn, doch damals war er in mir. Er war damals noch in mir. Doch durch die Ehe wurde er in einen Mann transformiert, in einen Mann, wie ich einer bin. Dann wurde er wie ich. Und ihr wurdet wie eure Eltern, denn von Anfang an war das in euch. Nun, wenn wir Söhne Gottes sind, seine Eigenschaften, du bist ein Attribut deines Vaters, nicht deiner Mutter, denn der Saatkeim liegt im Vater, und deine Mutter war ein Brutschrank, der dich trug, sie trug den Samen deines Vaters, und die Erde, das Fleisch, ist auch ein Brutkasten, welcher den Samen Gottes trägt. Seht, genauso ist es. Es ist nicht die Welt, wie groß die Welt auch sein mag. Wir müssen sehen, wie groß jener Gott ist, der die Welt gemacht hat. Nun, wenn du ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist, dann bist du schon am Anfang in ihm gewesen. Du bist seine Eigenschaft. Wenn du nie dort gewesen bist, dann wirst du nie dort sein. Denn ich kann in meinem Lenden nicht den Sohn jenes Mannes tragen. Ich kann nur meine Söhne tragen und sie werden mir gleichen. Halleluja, seht ihr es? Söhne und Töchter waren schon am Anfang in Gott. Nun schaut, ihr sagt, ihr habt ewiges Leben. Nun, es gibt nur eine Art des ewigen Lebens und das ist Gott. Das einzige Ewige, das es gibt, ist Gott. Und wenn ihr nun ewiges Leben habt, dann ist jenes Leben, welches in euch ist, immer gewesen und ihr seid schon in den Lenden Gottes gewesen, bevor überhaupt die Welt geschaffen wurde. Und wenn das Wort selbst, Jesus selbst, wird das Wort genannt und im Johannesevangelium steht, am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dann seid ihr in den Lenden von Jesus gewesen und ihr seid mit ihm nach Golgatha gegangen. Ihr seid mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Und heute sitzen wir mit ihm in himmlischen Örtern, gefüllt mit seinem Geist, Söhne und Töchter Gottes. Mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Gewiss. Und jetzt könnt ihr mit ihm Gemeinschaft haben. Damals konntet ihr es noch nicht, denn ihr wart erst ein Wort in ihm, ein Same. Doch nun hat er euch hervorgebracht und nun möchte er, dass ihr mit ihm Gemeinschaft habt. Und er kam hinab, wurde Fleisch, damit er vollkommene Gemeinschaft mit euch haben konnte. Seht ihr die vollkommene Gemeinschaft? Oh, diese tiefen Geheimnisse Gottes. Wie wunderbar. Seht, im Geiste konnte Gott keine Gemeinschaft haben, darum wurde Gott mit uns Mensch. Jesus Christus war Gott selbst, manifestiert. Er war Sohn, da er empfangen worden war, doch jener war einfach der Tempel, in dem Gott leben konnte. Kein Mensch hat Gott je gesehen, doch der einzige vom Vater gezeugte Sohn hat ihn uns kundgetan. Gott baute sich selbst ein Haus, ein Leib, in dem er leben konnte. Er kam hinab, dass man ihn berühren konnte. 1. Timotheus 3,16. und anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt, im Geist erschienen, den Engeln, geglaubt, in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Wenn ihr im Fleisch seid und wenn er Fleisch ist, dann könnt ihr miteinander Gemeinschaft haben, denn er war die Eigenschaft der Liebe Gottes. Gott ist Liebe, ist das richtig? Und Jesus war die Eigenschaft der Liebe Gottes. Und als die Eigenschaft der Liebe, welche Gott selbst war, gezeigt wurde, da kamen die Attribute, die ihm anhangen, zu ihm. Alle, welche mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen. Natürlich mussten sie vorherbestimmt sein. Wenn ihr nicht vorherbestimmt seid, dann werdet ihr nicht dort sein. Das ist alles. Gewiss. Nun können wir Gemeinschaft haben, durch die Reichtümer seines Wortes, von dem ihr ein Teil seid. Ihr seid ein Teil des Wortes, denn ihr war am Anfang das Wort und jetzt seid ihr das Wort. Ich werde heute Abend oder am Samstag über das Wort predigen, was das Wort ist. Ihr seid jetzt ein Teil des Wortes. Hört, etwas kann ich nicht tun. Ich kann mich meiner Vorfahren nicht rühmen. Ich kam aus einem großen Durcheinander. Mein Vater war Irländer. Meine Mutter war eine Indianer-Squaw, halb indianisch. Meine Mutter war eine Indianerin, welche von einer Rente lebte. Alle haben getrunken und fast alle sind mit den Schuhen an den Füßen gestorben. Sie starben kämpfend, Revolverhelden und so weiter. Ich kann mich dieser Dinge nicht rühmen, denn meine Vorfahren und mein Stammbaum waren schrecklich. Doch Bruder, es gibt etwas, das ich rühmen kann. Ich kann meinen Herrn Jesus rühmen, der mich erlöst hat. Und durch Vorherbestimmung hat er mich mit seiner Umwandlungskraft einen Samen in mich gepflanzt und ich habe es gesehen. Wessen Sohn bin ich nun? Ja, seiner kann ich mich rühmen und ich habe 33 Jahre meines Lebens damit verbracht, um ihn zu rühmen. Wenn er mir weitere 33 geben würde, dann würde ich versuchen, ihn noch mehr zu rühmen. Seht, ich kann mich meines Stammvaters rühmen. Halleluja, er hat mich erlöst und er hat aus den Lebenssamen in mich hineingelegt. Und er ließ mich auf dieses Wort schauen, sandte seinen Geist hinab und sagte, hier ist es, sprich dieses und es wird geschehen, tue das, oh, ich kann mich seiner rühmen. Wie hat er es getan? Durch die Waschung mit dem Wasser des Wortes, mit den Trennungswassern, die wir eben erklärt haben. Wahre, vorherbestimmte Gläubige werden immer zum Wort stehen, denn sie sind ein Teil dieses Wortes. O ihr wandernden Sterne, wie lange wollt ihr noch wandern? Ihr Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Außenstehende, was ihr auch sein mögt, wandernde Sterne, von Gemeinde zu Gemeinde, von Säule zu Plätzen, von Fernsehapparat zu Fernsehapparat, von Welt zu Welt, warum kommt ihr nicht hinüber? Er hat Sehnsucht, mit euch Gemeinschaft zu haben. Er sehnt sich nach euch. Er möchte euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Gedanken, nicht zu einer Kirche oder zu einer Konfession möchte er euch bringen, sondern zu seinem Wort, von welchem ihr ein Teil seid, wenn dieser Wunsch in euch ist. Gesegnet sind jene, welche hungrig und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gefüllt werden. Und er hat seine umwandelnde Kraft gesandt, um euch aus jener deformierten Religion herauszubringen, in denen ihr euch befindet. Gott hat seine Verwandlungskraft in dieses deformierte Chaos gesandt, sein bewiesenes und bestätigtes Wort, um euch aus dieser religiösen Verformung der Unwissenheit herauszuführen, in der ihr euch befindet. Sie sind nackt, blind und miserabel und sie wissen es nicht. Denkt darüber nach, Freunde. Ihr wisst, dass Gott seine Verwandlungskraft sandte, um sein Wort zu erfüllen. Er verwandelte den ganzen Leib von Sarah und Abraham. Er verwandelte einen alten Mann und eine alte Frau, weil er es versprochen hatte. Und was Gott verspricht, das wird er tun. Da gibt es nichts. Mit vertretenen und perversen Dingen hat Gott nichts zu schaffen. Doch er wird seinen Geist senden. Ich, der Herr, habe gepflanzt. Ich werde es Tag und Nacht bewässern. Niemand soll es aus meiner Hand reißen. So sagt es die Bibel. O ihr wandernden Sterne, ihr, die mit dem Verlangen in eurem Herzen. Ihr müsst es haben, sonst würdet ihr heute Morgen nicht hier sitzen. Und ihr wäret nicht in jenen Gemeinden und Auditorien und in den Dingen, in denen ihr euch befindet, wenn euch nicht jemand dort hineingebracht hätte. Irgendjemand hat zu euch gesprochen, geht nicht mehr weiter. Es gibt eine Waschung durch die Wasser des Wortes, und sie wird euch weißer als Schnee machen. O, hört ihr Söhne Gottes, bleibt nicht in jener Verformung, kommt aus der Sache heraus. Abraham glaubte, und er nahm alle Dinge, welche im Gegensatz dazu standen, als wären sie nicht. Ihr mögt sagen, wovon werde ich dann leben? Wie werde ich wohl jenes tun können? Das ist Gottes Angelegenheit. Wie könnte ich wohl? Was würde wohl die Mitältesten sagen? Gott sagt, wer seinen eigenen Vater, die Mutter, Frau, Mann und Heim verlässt, dem werde ich Vater, Mutter, Bruder, Schwester und Häuser geben, in dieser Welt und dazu noch ewiges Leben in der kommenden Welt. Freunde, dies ist ein Versprechen einer Verheißung. Oh, das muss bewässert werden. Jedes Versprechen, welches Gott gegeben hat, wird sich erfüllen. Jeder Same Gottes ist eine Verheißung. Schwestern, hört auf, deine Haare zu schneiden, denn vor Gott gehört sich das nicht. Hört auf, diese Kleider zu tragen, es ist eine Schande vor ihm. Ihr Brüder, ihr Männer, gesellt euch nicht zu diesen Denominationen, welche jene Dinge tun, und ihr gewährt euren Frauen solche Dinge zu tun. Für Christen gehört sich das nicht. Kommt zum Wort zurück, nehmt dieses Wort, es wird wachsen, es muss wachsen. Gottes Verwandlungskraft hat es am Anfang hervorgebracht, und nun ist er einfach auf seinem Rückweg, um es jetzt wieder zurückzunehmen. Er geht direkt dorthin zurück, dorthin, wo es gewesen ist. Durch Gottes Umwandlungskraft wurde Henoch vom Tode verwandelt. Warum hat Gott wohl jene Sache vollbracht? Es geschah als ein Typ für die kommende Verwandlung der Gemeinde. Ja, mit Elia geschah dieselbe Sache. Der Leib von Jesus wurde nach seinem Tod verwandelt. Im Grab wurde der Leib Jesu durch das Wort Gottes belebt. Von einer toten, kalten Gestalt wurde der Leib verwandelt, umgewandelt in einen auferstandenen, verherrlichten Sohn Gottes. Denn der Prophet hatte im Psalm 16,10 gesagt, ich werde seine Seele nicht in der Hölle lassen, noch will ich, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. O Gott, dieses Wort muss geschehen, denn es ist das Wort Gottes. Pflanzt es in euer Herz, wenn ihr in die Entrückung gehen möchtet, wenn ihr aufrichtige Christen sein wollt, dann legt dieses Wort hinein. Ich glaube, es war mit Hesekiel, zu dem Gott sagte, nimm diese Rolle und iss sie auf, damit der Prophet und das Wort eins wurden. Und jede Verheißung in seinem Wort muss sich selbst hervorbringen, denn es ist der Originalsame Gottes. Gestatte nicht, dass irgendein gebildeter Theologe versucht, die Verheißung aus dir herauszupumpen. Lass nicht zu, dass er dich mit seinen fleischlichen Wissenschaft und Bildung besprüht. Glaube Gott. Abraham nahm nicht die wissenschaftliche Untersuchung seiner Zeit als Grundlage, welche sagte, ich bin zu alt, um ein Kind zu haben, ich bin zu weit gegangen, ich habe dies und jenes getan. Alles, was im Gegensatz zum Wort Gottes war, beachtete er nicht. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an den Verheißungen Gottes. Er war stark und gab Gott den Lobpreis. Er wusste, dass Gott imstande ist, das hervorzubringen, was er versprochen hatte. O wandernde Söhne, verformt durch die Schlingpflanze dieser Welt. Wandernde Schwestern, die von den Städten dieser Welt und der Mode gezogen werden. Liebe Schwester, du magst nun denken, ich sei ein alter, komischer Kauz. Doch eines Tages wirst du am selben Ort sein wie unsere Schwester Florence, welche kürzlich gestorben ist. Und wenn du dann dort sein wirst, dann wirst du sehen, dass dieses Wort die Wahrheit ist. Geht nicht in die Friseurläden und in die Modegeschäfte, bleibt jenen Dingen fern. Ihr sagt, warum lehrst du uns nicht große Dinge? Beginnt zuerst mit eurem ABC, dann werden wir zum Algebra übergehen. Seht, beginnt einfach zu lernen, denn das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Darum flehe ich euch an, ihr Brüder, durch die Gnade Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges Opfer, heilig und angenehm vor Gott, denn das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Verrichtet einfach euren vernünftigen Dienst und Gott wird für den Rest besorgt sein. Tut einfach die vernünftigen Dinge, die ihr selbst als vernünftig erkennen könnt. Es ist doch bestimmt unvernünftig für eine Frau, sich auszuziehen und so auf die Straße zu gehen, sich so aufzuführen, wenn die Bibel es verurteilt. Ist es nicht auch unvernünftig für einen Mann, sich in solche Dogmas hineinziehen zu lassen, wie wir sie heute haben? All dieses Zeug aus den Seminaren und all das Zeug, das wir haben, wenn es im vollkommenen Gegensatz zum Worte Gottes ist? Jesaja war nur ein gewöhnlicher Mann mit unreinen Lippen. Er sagte, Herr, ich bin unter unreinen Menschen und ich habe unreine Lippen. Wehe mir, denn ich habe Gott gesehen. Und ein Engel kam herab, ergriff heiliges Feuer vom Altar Gottes und verwandelte seine Lippen. Aus den Lippen eines wandernden Mannes wurden Lippen eines Propheten, der sagen konnte, so spricht der Herr, Gottes umwandelnde Kraft. 120 Fischer, Purpurverkäufer und Frauen versammelten sich einst im Obersaal und schlossen die Türen. Einige hatten nicht einmal genügend Bildung, um ihren eigenen Namen zu schreiben. Gott verwandelte Fischer in Menschenfischer. Er machte aus Männern und Frauen von der Straße unsterbliche Heilige Gottes. Die Verwandlungskraft Gottes. Paulus, ein lokales Gemeindemitglied, Presbyterianer, Methodisten, Baptisten, Pfingstler oder sonst etwas, ging die Straße entlang. Er hatte jenen überheblichen Geist in sich, der sich etwas darauf einbildete, mehr zu wissen als alle anderen. Er war von Gamaliel, dem besten Lehrer des Landes, gebildet worden. Doch was geschah auf dem Weg nach Damaskus, als er zu einer Menschengruppe gehen wollte, welche Gottes Wort glaubten? Dort auf seinem Weg wurde er niedergeschlagen und er hörte eine Botschaft. Und jene Botschaft verwandelte ihn von einem Gemeindemitglied und einem Kirchengänger in einem Propheten Gottes, der darauf im Neuen Testament das Wort Gottes schrieb. Aus einem Gemeindemitglied wurde ein Heiliger. O wandernder Stern, halte an, wandernder Sohn, wandernder Same, der du in dieser Deformierung von Städte zu Städte gehst, kehre heute Morgen um. Kinder, bitte hört auf mich, auf einen Mann, der versucht, zwischen den Lebenden und den Toten zu stehen. Und ihr draußen, dort im Land, wenn ihr immer noch an der Telefonübertragung angeschlossen seid, ihr, die ihr zu jenen Städten gewandert seid, hört doch noch eine Minute zu. Ich weiß, dass es dort im Phoenix schon spät ist, 20 Minuten bis 12 Uhr. Und ich habe euch nun den ganzen Morgen aufgehalten. Ich habe euch von eurer Arbeit abgehalten. Doch schau, lieber Freund, es könnte sein, dass du für immer von Gott getrennt wärst. Bitte, komm heute Morgen zurück. Möchtest du? An der Quelle ist es noch Platz. Vor langer Zeit wurde in einem Platz ein Kindlein geboren, um die Menschen von ihren Sünden zu retten. Ich weiß, dass es tatsächlich so ist. Johannes sah ihm am Ufer stehen, das ewige Lamm. O Christus, den Gekreuzigten von Golgatha. O, ich liebe jenen Mann aus Galiläa. Denn er hat für mich so viel getan. Er hat mir all meine Sünde vergeben und den Heiligen Geist in mich gelegt. O, ich liebe jenen Mann aus Galiläa. Eines Tages ging ein Zöllner in den Tempel, um zu beten. Er rief, O Herr, sei mir gnädig. Alle Sünden wurden ihm vergeben und tiefer Friede kam in sein Herz. Er sagte, kommt und seht jenen Mann aus Galiläa. Das ist wahr. Der Lahme konnte gehen. Der Stumme konnte sprechen. Jene Kraft wurde mit Liebe ausgesprochen auf dem See. Der Blinde wurde sehend. Ich weiß, das kann nur die Gnade jenes Mannes aus Galiläa sein. Vergleicht das mit dem Dienst in diesen Tagen. Er sagte der Frau an der Quelle all ihre Sünden. Sie habe einst 5 Männer gehabt. Alle ihre Sünden wurden ihr vergeben. Und tiefer Friede kam in ihr Herz. Sie schrie, kommt und schaut euch jenen Mann aus Galiläa an. Frau, er erkannte sie. Seht, er hat auch heute Morgen in eurem Herzen gelesen. Ihr Männer, er hat eure Herzen gelesen. O Zöllner, lasst uns beten. O, ich liebe jenen Mann aus Galiläa. Denn er hat so viel für mich getan. Er hat mir all meine Sünden vergeben und den Heiligen Geist in mich gelegt. O, ich liebe jenen Mann aus Galiläa. Möchtet ihr ihn heute Morgen nicht mit mir lieben? O entfernter, wandernder Sünder, ob du hier oder dort draußen bist, möchtest du nicht heute Morgen meinen Herrn annehmen? Er ist das Wort, und das Wort ist euch gebracht worden. Möchtet ihr nicht annehmen heute Morgen? Wollt ihr einfach eure Hände erheben oder nur aufstehen und beten? Sagt, ich möchte ihn gerade jetzt annehmen. Bruder, ich möchte ihn jetzt annehmen. Wollt ihr aufstehen, wenn ihr möchtet, dass man für euch betet? Sage, ich bin ein Sünder, ich möchte, Gott segne dich, mein Herr. Ist noch jemand? Betet nun alle einen Augenblick. O, vor langer Zeit wurde in einem Stall ein Kindlein geboren. Ihr wisst, dass die Welt damals in einem Chaos lag. Er weiß, dass es tatsächlich so ist. Ein kleines Kind wurde geboren, um die Menschen von ihren Sünden zu retten. Als Johannes ihn am Ufer stehen sah, da war er das ewige Lamm. O, es ist Christus, der Gekreuzigte von Golgatha. Möchtet ihr ihn heute Morgen nicht von ganzem Herzen lieben, dass ihr aus den weltlichen Zuständen herausgehen könnt, in denen ihr euch befindet? Ihr Frauen und ihr Männer, aus welchem Grund seid ihr die ganze Zeit hier gesessen? Das zeigt doch, dass etwas in euch ist, das hungert und dürstet. Ihr wäret doch sonst nicht 2 oder 3 Stunden in diesem Gebäude gesessen. Etwas ist doch vorhanden. Möchtet ihr heute nicht drauf achten? Lasst in diesem Augenblick die Mode und die Wissenschaft dieser Welt aus deinen Gedanken gehen. Lieber Bruder oder liebe Schwester, die Kirchen vereinigen sich, die großen Nationen zerbrechen. Israel ist am Erwachen. Das sind die Zeichen, welche die Propheten vorhergesagt haben. Die Tage der Nationen sind gezählt und mit Nöten beschwert. Ihr Zerstreuten, kehrt in euer eigenes zurück. Der Tag der Erlösung ist nah. Die Menschenherzen verzagen vor Feucht. Seid gefüllt mit dem Geist, haltet eure Lampen rein und in Ordnung. Schaut hinauf, eure Erlösung ist nahe. Falsche Propheten lügen. Sie verleugnen die Wahrheit Gottes, dass Jesus Christus ist unser Gott. Nun, das ist wahr. Ihr alle wisst, dass dies der Tag ist, in dem wir leben. Doch er sagte, zur Abendzeit wird es Licht werden, und ihr werdet den Weg und die Wahrheit sicher finden. Dies ist der Tag, in welchem wir heute leben. Das Licht wird genau am Abend scheinen, wenn die Dunkelheit hereinbricht. Im Zwielicht erscheint der Abendstern. Zwielicht und Abendstern und danach wird es dunkel. Möge es kein trauriges Abschiedsnehmen geben, wenn ich schlussendlich meine Reise antrete, denn ohne Grenzen sind Zeit und Raum und die Fluten können mich weit vortragen. Doch ich will meinen Führer von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn ich die Grenze überschritten habe. Erzähl mir nicht, wie viel düsteren Klang das Leben sei, nur ein leerer Traum. Sag nicht, die Seele sei tot und schlummere und die Dinge seien nicht das, was sie zu scheinen seien. Ja, Leben ist Wirklichkeit und das Leben ist Ernst. Das Grab ist nicht das Ziel. Wenn es heißt, vom Staub kommst du und zu Staub wirst du, dann spricht man dort nicht von der Seele. Das Leben großer Männer erinnert uns daran, dass auch wir das Leben vollendet leben. Und wenn wir von hier gehen, dann hinterlassen wir Fußtritte im Sand der Zeit. Fußtritte, die vielleicht bewirken, dass ein verlorener und schiffbrüchiger Bruder, der auf dem einsamen Ozean des Lebens dahinsegelt, von Neuem sein Herz in die Hände nimmt, wenn er die Fußspuren sieht. Lasst uns aufstehen und handeln mit einem Herzen, das bereit ist für den Kampf. Seid nicht wie stumpfes, getriebenes Vieh, seid ein Held im Streit. Teurer Gott, wir sind dein. Vater, ich sehe, dass zwei Männer aufgestanden sind. Ich bete, mein Gott, dass du sie jetzt empfangen mögest. Sie möchten deine Söhne sein. Sie sind von der Beschränktheit ihres Lebens aufgewacht, in der sie sich befanden, und sie möchten erfrischt und erneuert werden, dass die Taufe des Heiligen Geistes auf den Samen fällt, der heute gepflanzt worden ist. Ewiger Gott, Schöpfer von allen Dingen, der du dein Wort gemacht hast, ich glaube, dass du gewusst hast, dass die Männer für heute Morgen das tun würden. Herr, ich bete, dass du dieses Wort Tag und Nacht bewässern mögest und niemals zulässt, dass Satan sie aus deinen Händen reißt. Möge es ein Baum sein, der im Paradiese Gottes hervorkommt, wenn alle Dinge wieder zurückgebracht werden, denn dein Wort kann nicht fehlgehen. In den kommenden Welt wird nicht mehr diese Zivilisation sein. Es wird dort keine Autos und keine Dinge geben, welche die Wissenschaft je hervorgebracht hat. In der kommenden Welt wird es keine solchen Dinge geben. Es wird Gottes eigene Art von Zivilisation sein, die er in seiner glorreichen Regierung hervorbringen wird. In unserer Zivilisation, wir haben hier Krankheit, Tod, Sorgen, Gräber und Wünsche. Doch in dem kommenden Königreich wird es keinen Tod, keine Sorgen, keine Krankheit und keine alten Leute mehr geben. O Gott, in deiner Zivilisation wird alles neu sein. Gott, verwandle uns heute durch deine Kraft, durch die Erneuerung unserer Gedanken, dass wir uns von den kargen Elementen dieser Welt zum Wort Gottes hinwenden. Und mögen wir erneuert werden durch die umwandelnde Kraft Gottes über dem Samen, der in unseren Herzen liegt, dass wir als Geschöpfe glauben, die Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Dies ist mein Gebet für die Menschen, Vater. Ich bete im Namen Jesus. Amen. Ich möchte, dass diejenigen, welche die Übertragung mithören, wo sie sich auch befinden mögen, Christus als persönlichen Retter annehmen und mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Mögen die Worte, die ich heute Morgen zu euch gesprochen habe, in eure Herzen sinken und mögt ihr Jesus empfangen. Beobachtet dann euer Leben und seht, wie ihr nachher lebt. Und nehmt dann diesen Filter eines denkenden Mannes. Wenn ihr bemerkt, dass ihr etwas tut, das im Gegensatz zu diesem Wort ist, dann entfernt euch sofort davon. Denn es gibt einen Filter, welcher den Tod von euch fernhält. Und dieser Filter ist das Wort Gottes. Seine Worte sind Leben und sie werden euch vom Tod fernhalten. Ihr Menschen hier im Auditorium, ich habe euch lange aufgehalten. Ich danke euch für eure Anwesenheit. Und ich bete, dass Gott diesen Samen nie sterben lässt. Ich hoffe nicht, dass ihr denkt, ich sage diese Dinge hier, um anders zu sein. Ich sage sie aus Liebe und da ich weiß, dass ich nur während meiner Zeit als Sterblicher die Gelegenheit habe, zu den Menschen zu predigen und ich liebe Jesus Christus. Er ist mein Retter. Und denkt daran, niemals wäre ich auf der Straße gefunden worden, wenn er nicht gewesen wäre. Ich wäre draußen geblieben. Meine Eltern und meine Leute waren alle Sünder. Doch Gott hat aus mir ein anderes Wesen gemacht, durch seine umwandelnde Kraft, und ich kann es euch als etwas Gutes empfehlen. Und es wird euch in den Stunden der Not bewahren. Sogar wenn ihr an der Pforte des Todes steht, werdet ihr keine Furcht haben. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, welche in Christus ist. Möge Gott jeden von euch segnen und euch ewiges Leben geben. Wie viele sind hier, die den Samen Gottes, die Taufe des Heiligen Geistes nicht haben? Wollt ihr eure Hände erheben? Sagt Bruder Brenham, denke an mich, dass ich diesen Heiligen Geist empfange. Und ihr nehmt nun das Wort in euer Herz und glaubt es. Ihr könnt euch betrachten, geht hinauf und schaut in den Spiegel und dann könnt ihr sehen, wo ihr euch befindet. Seht, ihr könnt es wissen. Ihr mögt sagen, ich habe meine Hand nicht erhoben, weil ich glaube, dass ich es habe. Schaut euch im Spiegel an, dann könnt ihr sehen, welcher Geist euch betrügt. Euer Denken ist verführt, betrogen. Es gibt einen Pfad, der richtig scheint, doch das Ende jenes Weges ist der Tod. Ist das wahr? Dort am Kreuz, wo mein Retter starb, dort weinte ich, weil ich von Sünde gereinigt wurde. O, dort an meinem Herzen das Blut angebracht. Glory, schließt für einen Augenblick eure Augen und singt einfach diese Worte für ihn. Wir wollen unsere Hände erheben. Glory seinem Namen. Glory seinem Namen. Dort wurde an meinem Herzen das Blut angebracht. Glory seinem Namen. Ich möchte, dass ihr Christen, die ihr gerettet seid, einander die Hände reicht. Ich bin so wunderbar von der Sünde gerettet. Jesus bleibt so süß in mir. Dort am Kreuz hat er mich hereingebracht. Glory seinem Namen. Glory seinem Namen. Seinem kostbaren Namen. Glory seinem Namen. O, dort wurde an meinem Herzen das Blut angebracht. Glory seinem Namen. Ihr wisst, dass das Blut den Lebenskeim in sich trägt. Diese Strophe ist für jene, welche ihn nicht kennen. O, komm zu der Quelle reich und süß. Wirf deine Seele zu den Füßen des Retters. O, tauche heute hinein und werde erneuert. Glory seinem Namen. Glory seinem Namen. Lasst uns nun die Häupter beugen, während wir es singen. Dort wurde an meinem Herzen das Blut angebracht. Glory seinem Namen. Liebt ihr ihn? Paulus sagte, ich singe im Geist und ich bete im Geist an. Wir wollen es noch einmal singen, richtig, sanft, mit erhobenen Händen. Ihr wisst, das ist das Traurige. Wir Pfingstler haben unsere Freude verloren. Kürzlich sagte Billy Graham, jene Prediger, die mit umgedrehten Kragen nach Süden gingen, klatschten in ihre Hände, sprangen mit den Füßen auf und ab, sie stampften auf den Boden, sie hatten etwas, worüber sie glücklich waren. Ja, ich habe etwas, worüber ich glücklich bin, seht ihr? Ja, wir haben unsere Gefühle verloren. Nun wollen wir einfach unsere Hände erheben. Sorgt euch nicht um eure Tränen, es wird euch nicht schaden, das verletzt euch nicht. Derjenige, der herausgeht und mit Tränen sät, der wird ohne Zweifel mit kostbaren Gaben zurückkehren. Glory seinem Namen, seinem kostbaren Namen. Glory seinem Namen. Dort wurde an meinem Herzen das Blut angebracht. Glory seinem Namen, Glory seinem Namen. O, preis sei Gott. Dort wurde an meinem Herzen das Blut angebracht. Glory seinem Namen.